Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Um. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht bekommen wir heute welche. Vielleicht nicht zu den großen Fragen, aber zum Thema Cannabis. Und zwar von Dr. Sebastian Schulz, a.k.a. Sagt man a.k.a. oder
a.k.a. AKA. Also known AKA. As, auch bekannt als ABA, Dr. Sebastian Marincolo.
Sagt man eigentlich Marincolo oder Marincolo?
Ja, das haben wir ihn nicht gefragt. Ja, haben wir drei Stunden mit ihm geredet und nicht mal gefragt, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Er hat sich aber auch nicht beschwert, glaube ich, als ich Marincolo gesagt habe.
Ja, ja, oder? Genau.
Ja. Kann er jetzt noch machen, wenn er das hier hört, dann kann er ja uns noch Bescheid sagen. Hier, Jungs, ihr Vollhonks, seid nicht mal in der Lage,
meinen Namen richtig zumindest klären wir dieses Rätsel, dieses Marincolo-Rätsel, erklären wir direkt am Anfang. Thematisieren
genau.
wir das.
Sagen am, wir mal so. Am Anfang von Ausgabe 85 von Viele Wege führen nach Rom. Sollten wir vielleicht noch kurz sagen, 85,
Episode ja, 85.
Für die Leute, die mitzählen, ne? Dann nicht, dass die dann denken, was ist das jetzt so. Ja, wir hatten ja eine unfreiwillige längere Pause, vielleicht mal eben vorab. Ne? Also wir sind ja jetzt doch sehr konsistent, sagt man, glaube ich, gewesen, dass wir alle 14 Tage eine neue Episode hochgeladen haben. Aber dann kamen uns doch diverse Sachen dazwischen. Wir hatten dann gedacht, es gibt eine kleine Arbeitspause. Du hattest viel mit den Sendungen beim WDR mit dem Thorsten Sträter zu tun.
Mit Sträter zu tun, ja.
Genau, ich bin ein Wöchlein nach New York geflogen und dann dachten wir, danach machen wir sofort weiter. Aber leider ist mir da doch tatsächlich zum allerersten Mal eine Covid-Pause Erkrankung dazwischen gekommen. Ich hatte es ja bisher geschafft, das Virus nicht einzuladen in meinen Körper. Es liegt natürlich auch daran, dass ich die meiste Zeit zu Hause sitze hier irgendwie und nicht viel Kontakt zur Außenwelt habe. Aber in New York
und wir wollen mal ehrlich sein, du hast es ja auch nicht eingeladen, sondern das bleibt ja an so einem Ort wie New York.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn man da, wie wir, jeden Tag ins Musical geht, der Kollege Jörg und ich, und alleine da sitzt und jedes Mal über den Times Square, wo ungefähr 1 Million Menschen aus der ganzen Welt sich rumtreiben, da wäre es schon ein... Wobei Jörg ist gesund geblieben. Also man dazu sagen. Also deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, das hat mich persönlich ein paar Wochen flachgelegt. Und deswegen sind wir jetzt erst heute am 27. Oktober mit einer neuen Episode, mit Episode 85 am Start, aber dafür gleich mit einem Doppelwhopper.
Ja.
Nein, eine XXL-Folge und eigentlich sogar zwei, weil in 14 Tagen gibt es ja dann die zweite Folge mit Dr. Sebastian Schulz, a.k.a. Marincolo. Denn wir haben sehr, sehr lange gesprochen, sehr, sehr ausführlich. Es war sehr, sehr lehrreich. Wirklich ein ganz fantastisches Gespräch. Und wir hatten ja schon vor kurzem mal über Cannabis ein bisschen geredet, weil ja jetzt die bevorstehende Neuregulierung läuft, auch bekannt, auch a.k.a. Legalisierung. Und jetzt hatten wir ja gedacht, wäre ja ganz gut, mal mit einem Experten auch zu sprechen und nicht nur so unser Halbwissen zu verteilen.
Ganz genau. Und der gute Dr. Marincolo, der hat ein wunderbares kleines Buch, ich meine, der hat einige Bücher geschrieben. Roland, du kennst sie alle. Ich kenne jetzt von ihm nur Die Kunst des Highs. Das ist ein schönes kleines Buch mit einem sehr spartanischen Layout, wie ich finde. Und aber der eigentlich mal so ein wie ich es im Podcast auch schon sagte, das ist praktisch wie so eine Gebrauchsanweisung. Also wenn man das gelesen hat, dann ist man doch, dann stellt man fest, dass Cannabis eben nicht nur einfach die Substanz ist oder das Kraut oder was, wie immer man das auch nennen will, was man raucht und dann irgendwie tump auf dem Sofa sitzt, sondern dass es viel, viel vielschichtiger ist. Und und das hat er in ein kleines Buch verfasst.
Ja, genau. Und darüber, über die Kunst des Highs, da reden wir tatsächlich erst in der nächsten Folge, also in 14 Tagen, weil wir natürlich eben angesichts jetzt der aktuellen Situation hier in Deutschland, wo wir alle hoffen, dass spätestens mal so im Januar die Legalisierung, und darüber reden wir darüber, dass es eigentlich ja keine Legalisierung ist, aber immerhin der erste Weg zur Legalisierung, die Entkriminalisierung, die Neuregulierung etc., da, wie gesagt, werden wir nachher in Ruhe drüber sprechen, dass die dann mal so über die Bühne gegangen ist. Tatsächlich fand ja, glaube ich, sogar an unserem Gesprächstermin die erste Lesung im Bundestag des Gesetzes statt. Habe ich mir auch dann beim Handverband
artig. Das war auch sehr, sehr leidenschaftlich.
Ja, war sehr gut.
Da waren richtig gute ja, Wortbeiträge dabei.
Muss ich ja auch, was ich ganz besonders beeindruckend fand, die, wie heißt sie, Carmen Wegge von der SPD, die ja sehr aktiv da ist, die hat sich ja sogar entschuldigt bei den Menschen, die an der Prohibition von Cannabis gelitten haben in den letzten, was weiß ich, 50 Jahren. Das fand ich ziemlich cool. Also so als Vertreterin des Staates, so nach dem Motto, ja, da haben wir ein bisschen Scheiße gebaut, weil hätten wir das nicht verboten, dann hätten Hunderttausende wahrscheinlich keine Probleme mit dem Gesetz gehabt und nochmal Hunderttausende hätten wahrscheinlich irgendwie eine Medizin gehabt gegen ihre Krankheiten und stattdessen mussten diese Leute alle irgendwie dann doch entweder unter dem Gesetz oder unter der fehlenden dem fehlenden Medikament leiden. Und das fand ich schon mal ganz gut.
Ja, das war also so ein bisschen, da hat sie so ein bisschen, so ein kleines bisschen deutsche Politgeschichte geschrieben.
Ja,
so ein ganz kleines bisschen.
Wir warten mal ab, wie das jetzt weitergeht. Aber vielleicht sollen wir jetzt doch mal ein bisschen was zu unserem Gast sagen. Ne? Also wie gesagt, Dr. Sebastian Marincolo, Dr. Sebastian Schulz hat, wie der Gary schon sagt, nicht nur eins, sondern mehrere Bücher zum Thema Cannabis geschrieben, unter anderem What Hashish Did to Walter Benjamin, dann Die Kunst des Highs, dann gibt's auch das Buch High und da gibt's eine englische Version von, die heißt Elevated Cannabis as a Tool for Mind Enhancement. Das ist gerade erschienen in USA auf Englisch und witzigerweise beim Verlag, ich glaube, von der Tochter von Robert Anton Wilson, fand ich ganz, ganz cool. Robert Anton Wilson, reden wir jetzt nicht drüber, ist zu viel, ist ein sehr interessanter, spannender Philosoph, Autor aus den, sagen wir mal, 60er, 70er Jahren gewesen. Lohnt sich auf jeden Fall, sich den mal genau anzugucken. Anyway, da ist das Buch gerade erschienen. Das ist so eine um drei Kapitel verlängerte und insgesamt aktualisierte Version von dem deutschen Buch High. Also alle Bücher sehr, sehr empfehlenswert. Der Dr. Schulz, ich weiß gar nicht, wie der Sebastian, wir haben uns ja dann geduzt. Der Sebastian hat grundsätzlich erstmal Philosophie und Linguistik in Tübingen studiert und in North Carolina in den USA. Und da hat er unter anderem so bekannte Professoren wie Manfred Frank und Simon Blackburn gehabt. Und das sind so einige der einflussreichsten Philosophen unserer Zeit. Und dann hat er da auch promoviert mit einer Arbeit über neurophilosophische Bewusstseinstheorien. Und das hat ihn natürlich auch so ein bisschen in diese Richtung, was passiert denn eigentlich, wenn ich mein Bewusstsein mit Substanzen verändere, in diese Richtung gebracht. Und da ist Cannabis ja nun ein sehr weit verbreitetes Mittel der Wahl. Und er hat dann unter anderem einen Expertenblog gehabt bei Sensi Seeds. Das ist eine ganz große oder die größte Cannabis-Samenbank der Welt sogar in Amsterdam. War auch Direktor für Kommunikation für einen großen Cannabis-Produzenten in den 2017, ein paar Jahre lang, und ist auch als Fotograf aufgetaucht und auch in seinen Büchern hat er ganz, ganz tolle so Makroaufnahmen von Cannabis eingebaut und das lohnt sich allein deshalb, die auch tatsächlich dann irgendwie in einer Version zu lesen, wo man diese Fotos in Ruhe angucken kann. Ich weiß nicht ganz genau, auf dem Schwarz-Weiß-Kindle sieht das vielleicht dann nicht ganz so gut aus, aber die Hardcopies, da sind ganz, ganz tolle Bilder drin. Und jetzt ist er Autor, Berater, lebt mit seiner Familie in der Nähe von Frankfurt und er war natürlich in den letzten Jahren ganz häufig zu Gast im Fernsehen, im Radio, in Podcasts und heute auch bei uns. Das finde ich richtig super. Und ich bin tatsächlich, ich erzähle das glaube ich irgendwann im Podcast, aber ich bin witzigerweise auf ihn aufmerksam geworden, als ich so ein bisschen nach Büchern über Cannabis gesucht habe und dachte erst, der ist gar kein Deutscher, ich dachte, er wäre ein Amerikaner, weil ich als erstes irgendwie über seinen englisches Buch gestolpert bin und dann habe ich mir das bestellt und dann habe ich gesehen, ach ja, der ist ja Deutscher und deshalb haben wir uns da mit ihm in Verbindung gesetzt, damit er hier mal zu Gast ist.
Genau, genau. Und der hatte ja sehr, sehr eine gute Einführung in das ganze Thema und auch gerade so in dieser aktuellen, also es ist eigentlich der perfekte Beitrag für diese Zeit jetzt, nämlich kurz bevor diese Legalisierung oder Neuregulierung dann mal in Kraft tritt oder auch nicht. Wir gehen mal davon aus. Aber von daher, also was Sie schon immer über Cannabis wissen wollten.
Aber bisher nicht zu fragen gewagt haben, musst du jetzt
aber noch dran fühlen. Genau, nicht zu fragen.
Ja, also wir können ja kurz, also jetzt hier im heutigen ersten Teil haben wir uns ein bisschen mit den diversen Mythen über Cannabis beschäftigt. Sowohl die guten Mythen als auch die schlechten Mythen.
Da gibt es ja einige.
Da gibt es ja sehr, sehr viele. Wir haben uns auch darüber unterhalten, woher diese Mythen überhaupt kommen. Wir haben uns darüber unterhalten, wieso Cannabis überhaupt verboten ist noch und so viele Jahrzehnte, obwohl es ja eine Jahrtausende alte Pflanze ist, über die, glaube ich, schon irgendwie vor 5000 Jahren irgendwelche chinesischen Weisen geschrieben haben, wie toll die doch zur Heilung von XYZ ist. Also warum ist es überhaupt passiert, dass die dann irgendwann jetzt mal so in den 30er Jahren in den USA und später dann auch bei uns illegal wurde? Wir haben uns über die Pflanze selbst sehr ausführlich unterhalten und Sebastian hat uns genau erklärt, was da für Wirkstoffe drin sind und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir uns auch mit ihm darüber unterhalten, was er jetzt von dieser Neuregulierung hält, die in Deutschland ansteht. Und dann noch wahrscheinlich 3 Dutzend andere Themen. Also wie gesagt, das ist eine echt vollgepackte Episode und eben tatsächlich erst Teil 1, nämlich in 14 Tagen dann wirklich über die Kunst des Highs. Wie kann ich Cannabis eigentlich konstruktiv, kreativ nutzen zur Erkenntnisgewinnung und so weiter. Und das ist dann eben Teil 2 in 14 Tagen. Also wirklich ganz, ganz lohnenswert, wer sich für das Thema interessiert. Wenn nicht, ja, kann nach Hause gehen. Nein, der kann dem natürlich kann auch hören. Auch nicht helfen, man kann sich ja nicht, man kann sich ja auch ruhig immer weiterbilden.
Ja, ich finde das auch. Also gerade, weil das ja jetzt so ein Thema ist, ist das eine bequeme Art, sich mal so ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, ohne jetzt so einen totalen Deep Dive zu machen. Und vor allen Dingen, ja, danach ist man auf jeden Fall schlauer, das kann man sagen.
Das ist wohl so. So, deswegen jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ab geht's hier. Viel Spaß mit Sebastian, Dr. Sebastian Marincolo, a.k.a. Dr. Sebastian Schulz. Ja, herzlich willkommen, Dr. Sebastian Marincolo oder Dr. Sebastian Schulz in unserem Podcast. Viele Wege führen nach Om. Herzlichen Dank, dass du da bist.
Ich danke selbst. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
Genau, wir haben dich jetzt gerade in der Anmoderation ja schon mal so grob vorgestellt, aber das ist ja dann mehr so, man liest quasi den Wikipedia-Eintrag. Aber vielleicht kannst du dich erstmal kurz selbst nochmal vorstellen, so ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist und ja.
Ich bin Sebastian Marincolo und Dr. Sebastian Schulz, aka, würde ich mal so formulieren. Also ich habe meine Bücher veröffentlicht unter meinem Pseudonym Sebastian Marincolo, um das auch ganz kurz gleich zu sagen, weil ich gedacht habe, Schulz ist irgendwie vor allem in den USA, weil ich da zuerst publiziert habe, nicht so ideal. Ich habe auch den Namen gewählt, weil das natürlich ein schwieriges Thema ist und ich ein Stück weit auch immer so in den Modus, in einen gewissen Deckungsmodus gegangen bin mit dem Thema. Zu mir, ich habe Philosophie studiert in Tübingen bei Manfred Frank. Professor Manfred Frank, inzwischen emeritiert, und Gianfranco Soldati hatte das Glück, dass ich da an einer sehr guten Fakultät war, die hat mich sehr früh auf Bewusstseinsphilosophie fokussiert. Das war schon mein Interesse, als ich da zum Studium gegangen bin, auch auf Kognitionswissenschaften. Da war Tübingen sehr stark und deswegen bin ich dahin und bin dann auch, habe da auch meine Doktorarbeit in dem Bereich geschrieben. Da ging es um neurokognitionswissenschaftliche Theorien. Und habe dann mich interessiert für das Cannabis High später. Also da können wir gerne noch länger drauf eingehen. Ich will jetzt nicht meine ganze Biografie erzählen, aber nur mal, um so einen Abriss zu geben. Und habe mich dann praktisch durchgeschlagen, weil ich dann wusste, wenn ich mich auf dieses Thema spezialisiere, dann ist meine akademische Karriere beendet. Das war damals klar, Anfang der 2000er. Und habe dann Bücher darüber verfasst und habe eigentlich im Prinzip auf eigene Faust Grundlagenforschung gemacht, war dann auch in der medizinischen Cannabis-Industrie, um das auch zu finanzieren, und bin da jetzt inzwischen wieder raus, aber habe eben durch meine Forschung, die jetzt eigentlich gar nicht nur zentriert, also hatte immer mit Cannabis zu tun, aber ging eigentlich immer über Bewusstseinsforschung als Grundlagenforschung, und habe aber unter anderem das zu mir noch eben auch als Fotograf gearbeitet, selbstständig über 20 Jahre, habe als Konzeptioner und Kreativdirektor gearbeitet in verschiedenen Agenturen, habe auch in der Kommunikation gearbeitet als Kommunikationsleiter und Marketingleiter dann später für eine Cannabis-Firma und bin eben dementsprechend, dadurch, dass ich dann meine Forschung immer finanzieren musste, auch ein viel gereister und viel gearbeiteter Mensch in verschiedenen Richtungen.
Ja, und du bist ja auch Fotograf, ne? Also in deinen Büchern hast du ja auch deine eigenen Fotos von Cannabispflanzen. Das ist ja auch, sieht ja auch super aus, ne? Das tolle Bilder.
Diese Makrofotografie, ne?
Ja. Mhm. Ja, das war ein langer Prozess. Ich hatte mir nach meinem ersten Buch High Insights on Marijuana, das ist eigentlich schon fast eine zweite Doktorarbeit, allerdings auch schon so geschrieben, dass es etwas lesbarer ist im Englischen. Das ging relativ unter. Ich habe es leider nicht geschafft, in den USA da jemanden, einen Verlag dafür zu begeistern. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie kann man eigentlich mit dem Thema überhaupt in das öffentliche Bewusstsein kommen? Und weil alle Verlage damals, die haben das abgeblockt. Das ist natürlich ein Tabuthema, kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Und habe mir dann überlegt, okay, ich mache ein Buch mit Fotografien, im Prinzip ein sogenanntes Coffee-Table-Format, wo man Texte mit Fotografien macht, und habe lange an der Konzeption gearbeitet. Ich hatte auch inzwischen ja Erfahrungen mit konzeptioneller Arbeit und Fotograf, als Fotograf auch, und hatte auch Makrofotografie dann schon gemacht für verschiedene Kunden. Und bin dann nach einer Weile darauf gekommen, dass ich gesagt habe, ich zeige mal die Pflanze in einem ganz anderen Bild. Weil das ist immer noch so, wenn man jetzt in die Medien sieht, auch in diesen ganzen Legalisierungsdebatten, man sieht immer noch die gleiche, ich muss das wirklich offen sagen, die gleiche dumme Bebilderung. Also von, da sind nur Leute mit Joints, da ist nur Asche, da sind irgendwelche Spritzen als Symbolbilder für Drogen. Also die ganzen Stereotypen, die dann praktisch in Bilder gepackt werden, die ja auch für unser Denken eine große Rolle spielen, auch für Metapherbildung und unsere Grundeinstellung. Und ich habe dann gedacht, bring das mal zurück auf die Pflanze. Also, weil natürlich das Thema war für mich, wie kannst du das High visualisieren, also das High als veränderten Bewusstseinszustand. Und ich habe dann im Prinzip eine Konzeption gemacht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich dann darauf kam, einfach auch die Pflanze zu fotografieren. Zuerst hatte ich mal überlegt, fotografiere ich vielleicht Menschen, die unter dem High-Zustand sind und Gesichtsausdruck bestimmt haben. Das war allerdings alles zu komplex. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe mal über die Pflanze und versuche die im Prinzip auch wieder so zu visualisieren, wie man auch unter einem High, wie sich die Wahrnehmung verändert. Also diese Bilder, die dann entstanden sind mit einer bestimmten Makrotechnologie, mit Deep Focus Stacking und Hinterleuchtung der Pflanzen, die so einen leicht psychedelischen Glow haben, aber auch eine andere Tiefenschärfe und eine andere Fokussierung. Das sind im Prinzip auch Dinge mit dieser Fokussierung und auch die Bildausschnitte, die auf Einsichten beruhen, die ich selbst unter dem High hatte, und die dann wiederum ein Stück weit auch visualisieren können, wie das High funktioniert und wie man dadurch die Perspektive auch ändert.
Ja, super. Das sind ganz tolle Bilder. Wir werden auf jeden Fall auch verlinken.
Dankeschön.
Damit unsere Hörer da mal einen Blick drauf werfen können, weil jetzt hier beim Reden sieht man sie ja nicht. Vielleicht noch, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, die Frage, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Also, weil du sagst, du hast Philosophie studiert und dann hast du aber ja eine ganze Reihe Bücher jetzt schon veröffentlicht, hast viele Blog-Einträge, hast viele Interviews, also das ist ja schon dein großes Thema. Wie ist denn das passiert?
Also ich hatte meine ersten Erfahrungen mit dem Cannabis-High mit Mitte 20, circa 24. Hab damals, da war ich Student, hatte dann eine schlechte Erfahrung auch mit einer Praline, die doch recht hoch dosiert war, wo ich dann mein Ohr nicht mehr gefunden habe. Also ich wollte mich dann am Ohr kratzen, ich weiß noch, und habe dann irgendwann mal meinen Kopf gedreht, habe gemerkt, dass meine Hand irgendwo in der Luft ist und ich mein Ohr nicht mehr finde. Und das wurde dann ein ziemlicher Angsttrip auch. Mhm. Ich habe dann auch in meinem letzten Buch Die Kunst des Highs beschrieben, um auch bestimmte Lektionen weiterzugeben. Und dann habe ich es erstmal eine Weile gelassen und habe dann aber Ende der 90er wieder, da war ich dann so 28, 29, auch in den USA jemanden getroffen, einen Toxikologen, der gerade angefangen hatte, Cannabis zu nutzen für sich. und habe das dann wieder aufgenommen. Und ich sage immer, der kleinste gemeinsame Nenner zwischen einem Bewusstseinsphilosophen und einem Toxikologen ist eine psychoaktive Substanz und die Wirkung zu klassifizieren. Und wir haben dann wirklich auf sehr hohem Niveau, finde ich, also es war natürlich ein Glücksfall auch für mich, ihn zu treffen, haben wir dann angefangen, uns zu beobachten, gegenseitig und uns selbst zu beobachten, was passiert eigentlich während so einem High, welche Wirkung hat es auf unser Bewusstsein, auf unsere Aufmerksamkeit, auf unser Gedächtnis und auf andere kognitiven Funktionen. Und da fing eigentlich die Idee an. Ich hatte damals, ich habe an meiner Doktorarbeit gearbeitet da drüben über neurokognitionswissenschaftliche Theorien und habe dann gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein hochinteressantes Thema, um Bewusstsein schlechthin zu erforschen. Ich habe das dann später mal in einem Essay genannt, die Alice in Wonderland Route zum Verständnis des Bewusstseins. Ist heute ja wird ja wiederbelebt. Wir sehen das ja überall auf Netflix und in anderen Kanälen, also auch jetzt mit der Organisation in Berlin, die Mind Foundation, die jetzt diese psychedelische Forschung oder diese Forschung über Psychedelika und andere psychoaktive Substanzen machen, teilweise strukturbedingt oder sagen wir mal gesellschaftlich bedingt noch sehr stark auf therapeutische Zwecke hin fokussiert, aber auch, da schwimmt auch schon ein bisschen so diese Grundlagenforschung mit. Das macht auch der Henrik Jungaberle da oben toll, finde ich. Da sind ja auch dann Leute wie der Thomas Metzinger involviert, dass man jetzt wirklich wieder sagt, man sieht sich diese Substanz, man sieht sich nicht nur diese Substanzen unter dem Aspekt an, wie können wir die therapeutisch nutzen oder was haben die für Risiken und so weiter, sondern man betreibt damit auch wirklich Grundlagenforschung wieder ein Stück weiter und sieht sich dann an, was sagen diese Substanzen uns eigentlich über bestimmte philosophische Probleme oder eben auch über das Bewusstsein schlechthin. Und das war für mich der Auslöser und ich habe eigentlich vor allem mich zuerst fokussiert auf das Phänomen der Einsichten, der spontanen Einsichten während eines Highs. Also weil ich gemerkt habe, hoppla, ich habe bestimmte Ideen und Einsichten unter diesem High und habe deswegen mein erstes Buch auch High Insights on Marijuana, was so ein bisschen doppeldeutig ist im Englischen, also Einsichten über, also ich gebe euch Einsichten über Cannabis, aber eben auch Einsichten unter dem Einfluss von Cannabis. Und dadurch bin ich eigentlich dann dahin gekommen, weil ich mir dieses eine Phänomen ansehen wollte, dass ich gesehen habe, dass ich dann mal auch ansehen musste, okay, was sind Einsichten, wie werden Einsichten, was sind die Theorien, die wir haben über spontane Einsichten, wie funktionieren die? Und welche anderen kognitiven Prozesse sind da involviert? Aufmerksamkeit, Gedächtnis und eine Veränderung von bestimmten perzeptuellen Vorgängen und so weiter und so weiter. Und bin dann eigentlich dazu gekommen, dass ich wirklich die ganze Palette, das ganze große Spektrum von kognitiven Veränderungen untersucht habe, von die während dem Cannabis-High stattfinden.
Genau, und da werden wir auf jeden Fall nachher noch sehr ausführlich drüber sprechen, weil das ist ja total spannend, also auch deine Ideen über Kreativität, weil das ist ja auch in jedem Kopf irgendwie drin, ne? Cannabis macht kreativ, Musiker, Künstler in allen Dekaden haben das gemacht, aber was heißt das überhaupt? Und auch die Fragestellung, die du ja relativ ausführlich besprichst in deinem Buch darüber. Also das machen wir auf jeden Fall. Wir haben dich natürlich allerdings auch eingeladen, weil natürlich jetzt gerade mit der bevorstehenden Legalisierung bzw. Dekriminalisierung unfassbar viel über das Thema Cannabis geredet, gesprochen, geschrieben wird und auch unfassbar viel Unsinn, wie üblich. Und du hattest in deinem Buch ja auch an einer Stelle geschrieben, dass es ganz viele alte Mythen und Tabus gibt, die auf Dekaden von Desinformation zurückgehen. Und selbst ne, sowas wie der Spiegel hatte vor ein paar Wochen eine große Cover-Story, da haben Gary und ich auch schon in einer anderen Folge ausführlicher darüber gesprochen, dass da war sehr viel nerviges Zeug drin.
Oh ja.
Und ich glaube, es wäre gerade so jetzt vielleicht auch für die Hörer, Hörerinnen, die nicht so viel Erfahrung damit haben, nochmal ganz interessant, so ein bisschen diese Tabus, diese Mythen und die Desinformation so ein bisschen aufzurollen, damit wir einfach mal so ein bisschen verstehen, ja, was ist da eigentlich passiert? Warum ist Cannabis überhaupt jetzt, warum muss Cannabis überhaupt legalisiert werden? Das heißt ja, im Umkehrschluss, es ist im Moment illegal, was ja wiederum bedeutet, es muss ja gefährlich sein, weil warum sollte es uns illegal sein? Und da ist vielleicht auch die erste Frage, was ist denn daran eigentlich so gefährlich am Cannabis? Also wir hören, man kann daran, also naja, sterben, wissen wir, kann man nicht. Das hat sich, glaube ich, inzwischen rumgesprochen. Also da muss man, glaube ich, schon irgendwie mehrere Tonnen zu sich nehmen. Aber alles andere, man kann davon süchtig werden, man kann, also Teenager bleiben doof, Auto fahren sollte man natürlich auch nicht. Man kann psychotisch werden, das ist ja eine der größten Ängste oder Damoklesschwerter, die über jedem Cannabis-Rauchenden hängen. Was das mit der Illegalität zu tun hat, wäre vielleicht auch interessant. Eine Angstattacken, all diese Fragen. Also da, was ist so überhaupt deiner Meinung nach daran, was ist wirklich gefährlich? Oder gibt es überhaupt irgendwas, was wirklich gefährlich ist an Cannabis?
Ja, natürlich. Es gibt an jede psychoaktive Substanz, jede Substanz, die die Psyche verändert, kurzfristig oder längerfristig, birgt natürlich gewisse Risiken. Die können wir minimieren, aber die sind da, muss man einfach ganz klar sagen. Mhm. Bei Cannabis sind viele Risiken tatsächlich overstated, also die gibt es, die sind ganz anders gelagert, als sich das im Moment darstellt. Ich gebe mal aus meiner Sicht die Risiken, die ich sehe. Also es gibt natürlich Risiken, zum Beispiel im Straßenverkehr oder wenn man jetzt an Maschinen arbeitet, an wichtigen, oder wenn man alleine in den Bergen unterwegs ist. Wenn man dann nicht ein erfahrener Nutzer ist und auch noch nicht eine Toleranz entwickelt hat, dann kann es natürlich sein, dass man unter einer starken Einwirkung von einem High die zeitliche Orientierung verliert. Also das ist im Straßenverkehr teilweise auch wichtig. Dass man die räumliche Orientierung ein bisschen verliert, dass man vielleicht vom Gedächtnis her etwas fragmentiert ist, also das fragmentiert bedeutet ja nicht, dass das Gedächtnis kaputt geht, sondern ich rede jetzt nur mal von temporären Effekten. Also so wie wenn man beim Alkohol, wenn wir jetzt darüber reden würden, was passiert, während man betrunken ist. Ja? Hm. Da reden wir jetzt nicht von Effekten, dass das Gehirn irgendwie kaputt geht. Ich rede es nur, wie ist das mit dem veränderten Bewusstseinszustand? Und der ist natürlich schon so, dass man einfach sagen muss, medizinisch gesehen, genauso wie bei Opiaten ist es so, wenn sie ein gut eingestellter Patient sind mit chronischen Schmerzen und man bekommt als Patient ein Opioid und nach ein paar Wochen hat man einen gewissen Gewöhnungseffekt, dann wird man mit diesem Opioid besser Auto fahren als ohne, ja? Obwohl es ein starkes Betäubungsmittel ist, oder in Anführungsstrichen. Und mit Cannabis ist es ähnlich. Es gibt Leute, die ADHS zum Beispiel haben, starkes, und mit Cannabis besser Auto fahren werden als ohne. So ist es. Ja, die müssen aber eingestellt werden, und das ist eine Frage der Dosierung. Und auch die werden am Anfang, wenn sie jetzt irgendwie 3 Gramm auf einmal nehmen, das nicht gewohnt sind, auch nicht besser fahren. Im Gegenteil. Also das sind komplexe Fragestellungen, die dann auch wirklich nur in einem Nexus von Fachleuten geklärt werden können. Also ich weiß noch, vor Jahren stand bei mir, das fand ich auch bemerkenswert, mal eine Frau von der, wirklich die für die war aus dem Ministerium für Verkehrssicherheit, und die stand da, die war bei einem Fachkongress, die hat gesagt, ich möchte einfach wissen, wie es funktioniert. Wir machen es bei Opiaten auch, also wir geben Lizenzen raus für einen Führerschein, aber wir müssen wissen, welche Toleranz, welche Dosierung und so weiter, wie geht das? Wie sollen wir darum ein Gesetz bauen, sozusagen? Also, Gefahren, Straßenverkehr gibt es, ja, muss man sich sehr genau und sehr gut überlegen. In Deutschland zum Beispiel ist das Problem, dass die Grenzwerte im Straßenverkehr sind kompletter Unsinn. Jeder Toxikologe wird hier sagen, also das ist im Prinzip die Messbarkeitsgrenze. Und ich vergleiche das immer so, ich sage immer zu den Leuten, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache ein Gesetz, dass wenn jemand ein halbes Bier am Montag trinkt und am Samstag kann ich das noch irgendwie irgendwo im Körper messen, wird wahrscheinlich vielleicht auch möglich sein, dann nehme ich dem den Führerschein weg. So, dann kommt er zu mir und sagt, Moment mal, also jeder Toxikologe sagt doch, das hat jetzt überhaupt keinen Einfluss mehr, dieses bisschen auf meine Fahrtüchtigkeit. Dann sage ich dem aber als Gesetzgeber, naja, aber dadurch, dass ich sehe, du hast eine Droge genommen, und Alkohol ist eine relativ harte, starke Droge, Bist du unmündig für den Straßenverkehr, dann nehme ich dir den Führerschein weg, tut mir leid, und du musst auch eine fette Strafe zahlen. So, dann hätten wir eine Revolution in Deutschland. Also dann würden die Leute, glaube ich, hier den Bundestag abfackeln, wenn wir das machen würden. Ist aber die Situation bei Cannabis im Moment. Das heißt, da reden wir von wirklich sehr irrationalen Handlungen auch vom Gesetzgeber. Aber nochmal, also es gibt natürlich die Gefahr und man muss genau sich überlegen, wie macht man es mit medizinischen Patienten, wie macht man es im allgemeinen Straßenverkehr. Die Regelungen sind im Moment irrational, sind wirklich nicht durchdacht. Toxikologen sagen, man könnte, also auch wenn man in andere Länder guckt, da könnte man die fünffach oder mehr höheren Werte nehmen, die man zulässt als Toleranz. Da haben wir zum Beispiel ein Risiko. Wir haben ein Risiko, ich sehe eins der großen Risiken bei Cannabis, in dem, was ich Eskapismusverstärkung nenne, dass zum Beispiel, nehmen wir mal an, Jugendlicher 16, 15 hat Probleme in der Schule, hat Probleme mit der Freundin, hat Probleme mit der Eltern. Die haben ja viele Probleme, wir haben alle viele Probleme, aber die haben eben viele Probleme, die haben auch große Probleme, vor denen sie stehen. Und finden diesen Lösungsweg für sich, dass sie sagen, ich spiele jetzt jeden Abend Computerspiel, habe meinen Spaß und vergesse dabei alles. Mhm. Denk nicht mehr an die Prüfung morgen, denk nicht mehr, dass gestern alles schiefgegangen ist. Dann ist dieses Computerspiel, kann sozusagen diesen Eskapismus verstärken, weil es mir hilft, diesen Stress abzubauen und zu sagen, jeden Abend bin ich beim Computerspiel und bumm. Ja, und wir haben ein großes Problem mit Sucht im Bereich Computerspiele. Was Ähnliches sehe ich als Missbrauchspotenzial bei Cannabis. Cannabis kann, da werden wir später nochmal drauf kommen, kann einem helfen, in den Moment zu kommen. Das kann wunderbar gebraucht werden, kann einem helfen, sich zu fokussieren, kann wunderbar positiv gebraucht werden, kann einem helfen, den Körper intensiver wahrzunehmen und viele andere Dinge auch. Allerdings kann man das auch missbrauchen, nicht nur als Jugendlicher, auch als Erwachsener, um zu sagen, jeden Tag, ich fokussiere mich jeden Tag nur noch, keine Ahnung, ich mache mir ein tolles Essen oder ich gucke mir einen tollen Film an und verstärke das alles noch, die Intensität mit Cannabis, und dann gehe ich dadurch in den Eskapismus. Ist aber nicht immer so und ist nicht bei jedem so. Ja, das ist eine Einstellungsfrage, das ist eine Frage, wie ich damit umgehe. Es ist aber ein Risiko und das muss man auch klar sehen. Mit diesem Problem laufen wir rum. Das ist bei vielen zu beobachten, bei vielen Menschen, dass die im Moment mit Cannabis eigentlich in den eskapistischen Gebrauch gehen. Und ich sage dazu auch immer, ich möchte das nicht so stigmatisieren, so von wegen jeder, der mal sozusagen aus seinem Alltag ausbrechen will und einen Joint raucht, nur um mal zu sagen, okay, ich brauche mal ein bisschen Ruhe vor meinem stressigen Alltag oder vor den Nachrichten oder wo auch immer, und sich in die Natur setzt und rein raucht, nur um mal einfach sich zu fokussieren. Das ist noch kein Eskapismus, das ist eine kleine Flucht, die super ist, die kann unglaublich helfen. Also da ist auch eine fließende Grenze zwischen dem, wo man dann sagt, wann wird es denn jetzt zum Eskapismus? Da sehe ich zum Beispiel eine Gefahr, die realistisch da ist und die aber eben nicht begrenzt wird durch eine Prohibition, sondern die begrenzt wird durch eine Aufklärung und durch einen richtigen Umgang damit. Deswegen spreche ich ja auch von die Kunst, das heißt damit, dass es eben eine Kunst ist, damit umzugehen, die man auch erlernen muss. Was die ganze Thematik Psychose, Schizophrenie betrifft, das ist ein langes Thema. Ich denke, da besteht eine Gefahr für Menschen, die sowieso schon unter Schizophrenie oder ähnlichen Problemen leiden, dass vor allem bei Hoch-THC-Sorten sich da Zustände verschlimmern könnten. Also jetzt nicht unbedingt längerfristig, aber ich zitiere da immer wieder meinen Lehrer und Mentor Lester Greenspoon. Wenn man sich jetzt, also man muss erstmal unterscheiden zwischen Psychose und Schizophrenie, das wird oft nicht gemacht. Schizophrenie ist ein längerfristiger Zustand und ein Syndrom, Problematik. Psychosen können auftreten kurzfristig und wieder verschwinden, können Stunden, Tage dauern. Die Definition ist übrigens auch so ungenau von einer Psychose, dass sie in den neuen Diagnosemanuals eigentlich wenig vorkommt, weil es wirklich nicht klar abgegrenzt ist. So dass eben auch in einer Diagnose, wenn jetzt jemand mehrmals betrunken ist oder irgendwas oder mehrmals high ist, dass man dann sagt, ja, das ist eine Psychose, weil sie mehrmals vorgekommen ist. Also da muss man wirklich sehr klar argumentieren. Eins ist klar, wenn ich ein sehr starkes High habe, wenn ich in der falschen, im falschen Setting, in der falschen Umgebung, im falschen Mindset bin, also in der falschen Stimmung und so weiter. Und wenn ich überdosiere und das nicht handeln kann, dann kann ich natürlich starke Angstzustände haben, ich kann Panik haben, ich kann wirklich verwirrt sein, was ein sehr, sehr unangenehmer Zustand und auch kann auch leicht traumatisierend sein für viele sein kann. Und deswegen ist natürlich da auch was zu lernen. Die Geschichten, das weiß ich aus der Medizin, weil ich da gearbeitet habe, wo wir oft davon hören, dass dann Leute mit Cannabis also mit 3 Tagen irgendwie Angstzuständen, Panikzuständen in der Klinik landen oder in der Ambulanz. Das sind fast immer, weiß ich von Insidern oder sehr, sehr oft Leute, die mit synthetischen Cannabinoiden zu tun hatten, was in der Presse oft überhaupt nicht differenziert wird. Das sind also zum Beispiel gibt es jetzt sehr viele CBD, also es ist eigentlich wenig psychoaktive, kaum psychoaktive Cannabinoid, was auf normale Hanfblüten oder was von CBD-Blüten kommt, wo kein THC drin ist, da sprüht man da irgendwelche synthetischen THC, also synthetische Cannabinoide auf, die einen wirklich high machen, die echt auch gefährlich sein können. Die kommen dann aus irgendwelchen Laboren in der Tschechischen Republik, in China und so weiter. Und die hauen einen dann schon ziemlich in die Ecke. Vor ein paar Jahren hatten wir dieses Problem mit dem sogenannten Spice, was dann eben auch als Kräutermischung verkauft wurde mit synthetisch aufgesprühten Cannabinoiden. Sehr, sehr gefährlich. Also auch diese ganze Verunreinigungsthematik ist natürlich gefährlich, die aber natürlich kommt durch die Prohibition, also durch das Verbot. Ja. Und da sind natürlich auch Gefahren. Man muss bei der Schizophrenie nochmal dazu sagen, dass da auch ein großes Potenzial besteht von Cannabis, eben gerade wegen CBD, was jetzt in der Erforschung ist, auch wegen antipsychotischer und angstlösender Wirkung. Da müssen noch Studien weiter voranschreiten. Allerdings sieht es schon sehr gut aus, dass CBD ein Teil der Problemlösung sein könnte. Das heißt, wir haben in der Pflanze auch Stoffe drin, die eventuell uns großartig helfen können mit solchen Zuständen wie Schizophrenie und psychotischen Zuständen. Aber da, wie gesagt, auch da ist ein Risiko, wo jeder für sich dann abchecken muss, was ist die Familiengeschichte. Aber das jetzt, um nochmal auf Lester Greenspoon, da hatte ich angesetzt zu kommen, was oft suggeriert wird in der Presse oder von Leuten, ist, dass eben durch jetzt einen größeren Anstieg von Cannabisgebrauch wir dann auch ganz viel Schizophrenie, also dass wirklich Leute dadurch Schizophrenie, Ausbrüche nicht nur bekommen, sondern längerfristige Schizophrenie-Szenen bekommen. Es gibt einige Studien über England, ich glaube, es gibt was über Jamaika, über längere Zeiträume. Und die zeigen ganz klar, die Prävalenz von Schizophrenie ist, ich glaube, weltweit liegt die bei so 0,85%, sowas in der Größenordnung. Ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, auch zu sagen, weil natürlich verschiedene diagnostische Mittel da verwendet werden. Aber so, wir reden von ungefähr 1%. Und wenn man sich diese Zeiträume ankommt, da gibt es epidemiologische Studien, dass man sagt, wir gucken uns jetzt 7, 8 Jahre an. In England war es, glaube ich, bin jetzt nicht sicher, 2002 bis 2009, irgendwas in der Größenordnung. Und wir wissen, in dem Zeitraum hat der Cannabisgebrauch zugenommen. Und wir gucken mal, wie viel mehr Zuweisungen gab es da, wie viel mehr Diagnosen von Schizophrenie. Dann sind wir vorne bei 1% und hinten bei 1% am Ende der Zeit. Und das sieht überall gleich aus. Das heißt, wenn wir in Ländern wie Jamaika oder Indien oder anderen Ländern, wo wir wissen, da ist der Cannabisgebrauch hoch, dann müssten wir davon ausgehen, epidemiologisch, dass da höhere Schizophrenieraten sind oder Problematiken auch mit psychotischen Störungen, die sehen wir nicht. Und das ist ein relativ klarer Indikator, trotz kleinerer epidemiologischer oder trotz anderer Studien mit 10.000 Leuten oder so, weil bei denen ist dann oft so, dass meiner Ansicht nach der Selbstmedikamentationsfaktor falsch gewertet wird und nicht wirklich sauber rausgerechnet wird. Bedeutet, wir müssen davon ausgehen, dass sehr viele Menschen, die unter psychischen Problemen leiden, wie Schizophrenie, aber auch anderen, die suchen sich Substanzen. Entweder in der Medizin oder außerhalb der Medizin. Die suchen sich entweder, also auch bei Angststörungen, die suchen sich Alkohol, die suchen sich Cannabis, die gucken, was hilft mir. Ja? Und dann sehen wir eben oft, dass in so einer, dass in einer bestimmten Population eben auch mit Menschen mit Schizophrenie höhere Zahlen da sind von Leuten, die eben Cannabis gebrauchen. Das ist eine sogenannte Korrelation und die wird dann immer kausal gewertet von vielen, wobei man das eben auch andersrum sehen kann und sagen, na Moment mal, das zeigt vielleicht, dass es den Leuten ganz gut hilft und deswegen mehr da sind. Da gibt es einen großen Streit. Ich weiß auch, dass in Deutschland da mir einige widersprechen würden, aber ich sehe da eigentlich, da bin ich relativ beruhigt. Ich glaube aber eben auch, wie gesagt, es gibt Leute, und das habe ich auch gehört, die dann bei so einem, bei einer Überdosierung oder bei einer starken Dosierung von Cannabis schon längere, stundenlange oder auch längere Angstzustände haben können, darf man nicht unterschätzen. Und da sehe ich so die Gefahren. Straßenverkehr, wie gesagt, diese, sagen wir mal, ansatzweise traumatisierendes High überdosiert, weil man einfach nicht weiß, was habe ich da von Schwarzmarkt, wie stark ist es, wie soll ich es einnehmen, wie viel nehme ich ein beim ersten Mal, dann macht man es unter sozialem Druck oder man macht es noch, nachdem man viel Alkohol getrunken hat. Straßenverkehr natürlich, also da sehe ich so, und dieser Eskapismus, das sind so die Probleme, die ich sehe damit und die aber wirklich alle ganz gut minimierbar sind. Und vor allem, wenn man es in Relation setzt zu einer wirklich starken Droge wie Alkohol, also Alkoholpsychosen. Ich meine, wenn wir reden bei längerfristigem Gebrauch von Alkohol, soll doch mal jeder bitte sich angucken, wie Leute dastehen mit Korsakowschem Syndrom oder mit anderen Problemen. Das ist eine komplett andere Größenordnung, von der wir da sprechen.
Ja. Naja, Alkohol ist ja auch eigentlich eine regelrechte Vergiftung des Körpers. Ne? Also jedes Mal, wenn man so einen lustigen Abend hat, hat man ja eigentlich seinen Körper massiv geschadet. Und das ist ja dann auch immer am nächsten Morgen. Mein Vater war dann immer krank. Das heißt, der kam den ganzen Tag nicht aus dem Bett und der hat wirklich nicht viel vertragen. Ich hatte übrigens tatsächlich einmal, was Cannabis angeht, tatsächlich eine Überdosierung. Also ich habe das erste Mal als Erwachsener mal wieder was geraucht und also mir ging es wirklich, also ich hatte Übelkeit und ich musste mich auch erbrechen, eigentlich fast wie, als wenn ich mich betrunken hätte. Mhm. Und am Anfang hatte ich so das Gefühl, ich lieg wie ein Stein auf meinem Sofa und kam gar nicht hoch und dann ging es aber doch relativ leicht und dann war ich eigentlich den ganzen Tag, also bei mir war es eher so am Kreislauf irgendwie. Ja, ja. Aber da habe ich eindeutig, ich wusste dann, woher es kam und das ist mir dann auch noch nie wieder passiert. Aber das kann ja auch passieren, tatsächlich, wenn man zu viel.
Ja, kann absolut passieren. Es gibt auch bei Cannabis-Nutzern, die sehr viel Cannabis nutzen, ein gewisses Syndrom, das heißt Cannabis Hyperemesis Syndrome. Cannabis, ich weiß gar nicht, wie man es hier schreiben will, also dass die sich dann auch viel erbrechen müssen und teilweise wirklich lang und übel. Und bei denen hilft dann interessanterweise heiß duschen, dann geht das weg. Ja. Aber das sind wirklich Leute, die auch große Mengen zu sich nehmen, was dann wiederum aber auch natürlich in der Medizin eine Rolle spielt, weil bestimmte Patienten eben auch große Mengen brauchen, um was auch immer dann für sich zu behandeln. Und dann kann das auch zu einem, sind nicht viele, aber das kann natürlich auch ein Problem sein. Aber kriegt man auch unter Kontrolle.
Was ich jetzt total interessant fand, alles, was du jetzt so beschrieben hast, was die, ich sag mal in Anführungszeichen, Gefahren von Cannabis sind, fast alles hat ja eigentlich damit zu tun, dass Cannabis illegal ist, oder? Weil ohne die, also wenn ich jetzt Alkohol illegal wäre und ich würde irgendwie eine Flasche mit einer Flüssigkeit kriegen und ich wüsste nicht, ist da 5% Alkohol drin oder 50% Alkohol, wenn ich davon jetzt zwei Schlücke nehme, wüsste ich ja auch nicht, was ich da zu mir nehme. Und das ist ja bei Cannabis zum Beispiel so. Also ich weiß weder, was habe ich da, du hast gerade auch das, gerade die künstlichen Cannabinoide beschrieben, die ja wirklich super gefährlich sind. Das, was du gesagt hast, habe ich auch schon von Leuten gehört, die in Jugendpsychiatrien arbeiten, dass eben diese wohl, dass das meistens damit zu tun hat, also selten die pure, reine Pflanze ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel THC ist drin, muss man vielleicht unseren nicht ganz so versierten Zuschauern vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären. THC ist der psychoaktive Teil in der Pflanze. CBD ist nicht psychoaktiv, aber hilft, wie du gerade beschrieben hast, möglicherweise gegen diverse Sachen, zum Beispiel Psychose. Ich nehme es auch viel zum Einschlafen, finde das total hilfreich. Das ist ja auch legal tatsächlich in Deutschland, kann ich ja als legales Mittel kaufen. Und dann gibt es noch die Terpene und noch natürlich zig andere, also die, ich weiß nicht, wie viel, 100, 200 verschiedene Stoffe sind in der Pflanze ungefähr drin?
Ja, mindestens. Um die 500. Aber ich würde vielleicht an dem Punkt ganz kurz nochmal zur Erklärung auch, weil viele dann auch denken, oh, THC ist das Öl, was high macht und was die Leute so haben wollen, das macht dann auch süchtig und ist irgendwie doof und CBD ist medizinisch super. Würde ich das nochmal kurz einfügen, eine kurze Pflanzenkunde.
Ja, super.
Also, um das auch aus medizinischer Perspektive nochmal zu umreißen, mit Cannabis bezeichnen wir im Prinzip alle Sorten, aber unter anderem eben auch eigentlich der Hanf, ja, also der normale Nutzhanf, der so gezüchtet ist, dass er unter, bis vor kurzem war es 0,2% THC, ab diesem Jahr sind es 0,3% THC, das heißt, da kann man dann nichts mehr, ja, macht, was irrsinnig viel ausmacht. Also nicht, weil man jetzt high werden könnte, sondern weil man auf einmal viel mehr Genetiken nehmen kann in der Landwirtschaft. Das ist, habe ich auch nicht gewusst, das macht teilweise richtig viel aus. Aber das nur nebenbei, also das heißt, mit Cannabis bezeichnen wir diese ganzen Sorten und diesen ganzen Pflanzengenus und da gehört auch Nutzhanf dazu, da gehören medizinische Pflanzen dazu und da gehören auch alles dazu, was wir eben was wir auf dem Schwarzmarkt bekommen. Marihuana sind die getrockneten Blüten von Cannabis. Also viele wissen von der Begrifflichkeit, wissen es nicht. Haschisch ist ein gewisser Extrakt von Cannabis im Prinzip. Und mit Extrakten arbeiten wir auch inzwischen in der Medizin. Aber kurz zu den Inhaltsstoffen. Also in Cannabis sind, soweit ich mein letzter Stand sind, ca. 140 benannte Cannabinoide. Unter anderem eben das Delta-9-Tetrahydrocannabinol, das Cannabidiol, dann aber auch THCV, CBC, Cannabichromen und so weiter, wie sie eben alle heißen, die teilweise sich gegenseitig modulieren und eine Wirksamkeit haben. Dann gibt's kann die Cannabispflanze ca. 200 Terpene ausdrücken. Die Terpene, also Mono- und Sesquiterpene, die sind die aromatischen Bestandteile der Pflanze. Die machen also den Geruch und den Geschmack aus, aber modulieren auch sowohl das High, also den bewusstseinsverändernden Zustand, als auch die medizinischen Eigenschaften. Das heißt, da sind solche Sachen drin wie Limonen, was eine Limone nach oder eine Zitrone nach einer Zitrone riechen lässt, was laut Studien wahrscheinlich auch antidepressive und stimmungsaufhellende Eigenschaften hat. Da sind aber auch Beta-Karyophyllen, was nach Pfeffer riecht und so weiter. Also da sind auch viele andere Terpene drin. Und dann noch andere, dann noch Flavonoide, die Pflanzenpigmente, die aber auch teilweise wieder antientzündlich und so weiter. Also die haben eine ganze Menge von Eigenschaften und deswegen ist es interessant zu wissen, dass wir im Cannabis-Bereich eigentlich davon sprechen, dass wir mit dieser Pflanze eine ganze Apotheke an der Hand haben. Mhm. Also da sind so viele Stoffe drin und wenn man sich heute ansieht, wie wird eigentlich in der Medizin damit gearbeitet, was ist erlaubt, was wird verkauft, was wird eingesetzt von Ärzten, muss man sagen, das ist eigentlich eine Bestätigung auch von dem, was angepflanzt wird, von dem, was man in dem Bereich den Entourage-Effekt nennt oder auch den Ensemble- oder synergistischen Effekt, ein bisschen neutraler ausgedrückt, bedeutet, dass wir diese Stoffe synergistisch zusammenarbeiten, dass die Terpene, die Flavonoide und auch die anderen Cannabinoide den Effekt von Cannabis verändern und auch modulieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel Cannabisarten, die sind eher müde machend, sedierend, gehen stark auf den Körper, die machen diese sogenannte Stoned. Dann haben wir, also Stoned, gesteinigt, ich liege auf der Couch und bin wirklich hier. Wir haben dann auch Sorten, die sind eher, die machen lösen dieses mentale High aus, ohne einen körperlich so stark müde zu machen. Im Gegenteil, die können dann eher auch energetisch dass man sagt, man hat jetzt richtig gute Energie und ist fokussiert und so weiter, beeinflussen. Und auch in der Medizin können die ganz verschiedene Eigenschaften haben und deswegen müssen da Ärzte auch einen Weg finden, mit welcher Sorte mache ich wie was ein bisschen komplex ist. Noch ein Wort dazu. Zu dieser Thematik ist, wir haben natürlich nicht hunderte von Stoffen, die alle dann diese Sorte charakterisieren, sondern das sind wahrscheinlich bei einer Sorte, wenn man sich es anguckt, sind vielleicht die ersten 5 bis 8 Cannabinoide, die in relativ hoher Quantität da sind. Also eine Sorte hat jetzt zum Beispiel 18% THC und dann hat sie noch 3% CBD. In der Medizin werden eigentlich nur CBD und THC quantifiziert, um die Sorten wirklich zu charakterisieren. Und dann kommen dann noch andere, vielleicht Cannabichromen oder THCV dazu, die noch in höherer Quantität da sind. Und die anderen Cannabinoide sind so in Restwerten drin oder wenige, wo man also sagen kann, man muss sich jetzt nicht alle 500 Stoffe angucken, sondern es sind so, die charakteristischen Eigenschaften kommen wahrscheinlich von den 5 bis 10 Cannabinoiden und dann aber auch 5 bis 10 Terpenen, die im höheren Anteil drin sind. Die restlichen sind dann relativ wenig da und spielen wahrscheinlich auch nicht die große Rolle. Das heißt, es ist dann schon auch ein Stück weit überschaubar und das ist nicht so ein totales Wabonspiel, also sozusagen, ich habe ja keine Ahnung, da ist so viel drin, das kann man ja nie rausfinden. Und da reden wir sowohl in der Cannabismedizin davon, dass wir eben, und das ist die interessante, auch epistemologisch, also erkenntnistheoretisch aus philosophischer Sicht interessante Situation, die wir eigentlich haben, ist wir haben ziemlich gute Beweise, würde ich sagen, dass dieser Entourage-Effekt da ist. Also Der Lester Greenspoon, der medizinisch Cannabis eingeführt hat in den USA mit, der hat zu mir mal gesagt, I have yet to see a patient who comes back from. Also er hat immer noch nach 40 Jahren keinen Patienten gesehen, der zuerst medizinisch nur THC gehabt hat, also ein reines THC, eine Tablette wie Nabilon oder was ähnliches und oder Marinol und der dann Cannabis genommen hätte, also die Pflanze, und gesagt hätte, oh, ich gehe zurück zu meinem Marinol, das ist besser. Also ich habe das selber mal probiert, das Mono-THC ist meiner Ansicht nach echt unangenehm, heißt nicht, dass es nicht medizinisch auch wirken kann, ist aber wirklich unangenehm, finde ich, und das heißt, die Patienten bevorzugen, die in der Regel fast alle dann diese pflanzlichen Substanzen mit dem Entourage-Effekt, den man eben auch verschieden einsetzen kann, eher zum Schlaf oder nicht zum Schlaf. Und das sehen wir natürlich auf dem Freizeit- oder sagen wir mal im, das sind wir bei dem Wort, ich mag das nicht, aber in dem Gebrauch, sagen wir in der Nutzung jetzt von anderen Menschen, die das nicht medizinisch nutzen, sehen wir das auch, dass die natürlich auch sagen, hier das eine nehme ich dafür, das andere dafür, das kann mich müde machen, das kann dies und so weiter. Also das mal nur so, um einfach mal eine kurze Pflanzenkunde zu geben, damit wir wissen, worüber wir sprechen, wenn wir von THC-Cannabis, von CBD sprechen. Inzwischen in den letzten Jahren ist eben CBD auch sehr wichtig geworden in der Medizin. Es ist aber auch, und ach so, das sollte ich noch anfügen, ja, dass eben THC und CBD wird in der Medizin gut eingesetzt, also THC hat viele, viele Eigenschaften, also schmerzlindernd, antientzündlich, antiepileptisch und so weiter. CBD hat ein bestimmtes anderes Spektrum von Eigenschaften, aber ist eben und auch andere Wirkwege. Aber diese beiden werden in Kombination eingesetzt und man kann nicht sagen, das eine ist medizinisch und das andere nicht. Nee. Natürlich gehen viele Nutzer stärker auf den Gebrauch von THC, jetzt im Freizeitbereich oder im Recreation, ich sage immer recreational mit einem Minus dazwischen, also weil mir gefällt das Wort recreational im Amerikanischen auch nicht so nach dem Motto, ich nehme es jetzt nur so zum happy sein, aber mir gefällt das Wort mit, wenn ich sage re-creation, also wieder kreiere mich wieder, das gefällt mir eigentlich für den Gebrauch, weil das natürlich viele Menschen inspirationell und für viele Dinge, Kreativität und so weiter einsetzen, die weit über das hinausgehen, was wir als recreational sehen.
Also was ja eine ganz große Botschaft ist, ist ja jetzt auch nochmal, das ist vielleicht auch für viele Laien neu, Cannabis ist nicht gleich Cannabis. Das hast du jetzt gerade schon sehr ausführlich erklärt, finde ich. Also dass eben jede einzelne Pflanze oder sagen wir nicht jede einzelne Pflanze, ja auch jede einzelne Pflanze, aber vor allem jede einzelne Sorte ihr bestimmtes Profil hat und dadurch auch eine andere Wirkung hat. Und das ist ja auch wiederum etwas, was auf einem illegalen Markt ein bisschen schwieriger ist, weil du weißt ja gar nicht, was du bekommst. Wie gesagt, nehmen wir mal an, du hast sogar Glück und du kriegst nicht irgendwie besprühtes Zeug mit irgendwie künstlichen Cannabinoiden, weißt du trotzdem nicht unbedingt, also selbst wenn dir der Mensch, der es dir verkauft, sagt, das ist die und die Sorte, woher weißt du, ob das stimmt, ne? Und damit geht man ja auch schon gleich ein bisschen ein kleines Risiko ein, vor allen Dingen, ne, wenn es den hohen THC-Gehalt betrifft oder so, dass man dann schneller in eine Überdosierung kommen kann, gerade als unerfahrener Konsument oder so. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil ich glaube, für viele Leute, also bei Alkohol ist jedem klar, es gibt Schnaps und es gibt Bier und Wein und das ist irgendwie alles ein bisschen unterschiedlich in der Wirkung, zumindest im Tempo der Wirkung vor allen Dingen, weil und so, aber wo ich auch weiß, ich dosiere den Schnaps anders als das Bier und so. Und das sind alles so Dinge, die ja im illegalen Markt mit Cannabis sehr schwer sind oder sogar ist unmöglich, würde ich sagen. Und daher ist das für mich auch ein gutes Argument eben für eine Dekriminalisierung, Legalisierung, einfach um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, überhaupt zu wissen, was ich überhaupt zu mir nehme.
Ja, absolut. Also auch zu wissen, dass es nicht verunreinigt ist. Ich meine, man muss ganz klar sagen, durch die, ich habe Berichte gelesen in den letzten Jahren über die Verunreinigung in Cannabis, also nicht nur durch synthetische Cannabinoide, sondern dass da Leute Glassplitter, Blei, ich weiß nicht, Pestizide reinstecken. Man muss, ich habe gestern einem Bekannten die Geschichte erzählt, dass ich selbst im pharmazeutischen Bereich, also ich habe ja als Kommunikations- und Marketingleiter für die größte Cannabis produzierende Firma der Welt gearbeitet und habe da war auf Konferenzen und da hat mir einer von einem Labor in USA erzählt, dass eine Firma, die im pharmazeutischen medizinischen Bereich in den USA Cannabis verkauft hat, dass der die Laborwerte genommen hat von den Blüten und der Werte gemessen hat, wo er gesagt hat, da waren so viele Pestizide drin, dass es klar war, die sind nicht mal in der Wachstumsphase jetzt irgendwie mal besprüht worden, sondern sie sind kurz vor der Ernte noch mit Pestiziden besprüht worden. Die hat man natürlich dann irgendwann aus dem Verkehr gezogen, die haben es versucht. Aber dann kam, wenn das selbst in so einem hochregulierten Bereich passiert, und inzwischen passiert es zum Glück nicht mehr, also bei uns gab es auch bei uns wird das besser reguliert, da sind solche Sachen nicht passiert. Aber da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man hier dann Cannabis bekommt von irgendeinem Straßenhändler und das kommt aus Albanien, dann haben da die Leute natürlich nicht so viel. Also ich will jetzt auch nicht zu stark Ängste schüren. Ich denke mal, da ist auch viel unterwegs, das jetzt von Leuten irgendwie produziert wird, die da auch einen eigenen Ethos haben und sagen, die wollen natürlich einigermaßen was Ordentliches produzieren. Und das ist jetzt nicht so, dass alles Cannabis, was auf dem Schwarzmarkt wäre, vergiftet wäre. Aber man weiß es eben nicht. Ja? Also man weiß nicht, wo kommt es her. Und das wird in jedem Markt so sein. Wenn wir jetzt Autos verbieten, dann kann es halt auch sein, uns keinen TÜV mehr gibt und keine Qualitätskontrollen. Dann kann es halt auch sein, dass mal so ein Elektroauto explodiert, mit dem man rumfährt. Bums, ja? Und deswegen, also da brauchen wir dringend natürlich eine Regulierung. An dem Punkt würde ich auch nochmal betonen, wir brauchen eine Regulierung. Wir reden oft von Legalisierung und das ist für mich ein kompletter Misnomer. Also eine Legalisierung in dem Sinn, wie viele das denken, gibt es nicht. Wenn wir eine Legalisierung haben, die noch weiter geht als das, was die Bundesregierung jetzt machen wird vielleicht, beziehungsweise schon vorhatte mit der Abgabe über Verkaufsstellen, dann heißt es nicht, dass wir Cannabis an Kinder abgeben, dass wir Cannabis im Straßenverkehr erlauben, sozusagen, dass alles erlaubt ist. Über dieses Szenario hat noch nie jemand gesprochen. Mhm. Also, weil dieser Begriff Legalisierung, der, glaube ich, für viele sowas bedeutet wie, naja, das kriegt man jetzt an jedem Kaugummiautomaten und Kinder dürfen und im Straßenverkehr darf man und so weiter. Ja. Das gibt's nicht. Das gibt es auch bei Alkohol nicht. Ja? Wir haben ganz klare Regeln, um den wer darf Alkohol wann verkaufen. Manchmal wird es dann wieder eingeschränkt. Welche Läden dürfen es verkaufen und welche Altersgruppen und welche Dosierung und so weiter. Und das wird bei Cannabis natürlich genauso starke Regulierung geben, auch für die Werbung. Ja? Also bei welchen Gruppen darf ich wie Werbung machen, wann darf ich und so weiter, ist ja auch im neuen Gesetz drin. Und deswegen, ich komme ja aus der sprachanalytischen Philosophie Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass Sprache extrem viel für unser Denken ausmacht, weil wir eben, wenn wir die falschen Metaphern verwenden, wir eben auch falsch denken. Und ich habe das in der Öffentlichkeitsarbeit gesehen, also gerade im Cannabis-Bereich haben sich viele Mythen gehalten, weil die sprachlich falsch verankert wurden. Legalisierung ist für mich so ein Begriff, wo ich immer den Leuten nochmal klar mache, wir reden von einer Regulierung. Wie die dann genau aussieht, und die ist dann hochkomplex. Ne? Also es gibt auch viele Leute denken, es gibt so einen An-Ausschalter, eine Legalisierung. Das gibt's nicht. Es gibt nur sozusagen eine das gibt, und auch das Ende, wenn wir auch sagen, das Ende der Prohibition, das ist auch nicht der Fall. Also wir werden natürlich Strafen hängen an Leute, die sagen, sie fahren im Straßenverkehr unter einem Einfluss von Cannabis, der sie verkehrsunfähig macht.
Oder sie tragen einen Kilo damit mit sich rum. Das ist ja dann auch noch ein
Problem. Oder sie benutzen irgendwie 15-Jährige, um an der Schule illegales Cannabis zu verkaufen. Dann müssen wir die wegpacken, ja. Also müssen wir irgendwas überlegen, wie wir die auch unter Kontrolle bringen. Das ist ganz klar, ja. Also, und da muss ich auch, versuche ich auch den Leuten immer beizubringen, es geht wirklich darum, um eine sinnvolle Regulierung zu machen und nicht um eine Totalfreigabe, so aller, wir haben alle. Und ja, ich sage auch nochmal kurz zu der Frage vorhin, ich glaube, dass die meisten Probleme tatsächlich aus der Prohibition entstehen, dadurch, dass wir keinen guten Informationsfluss haben, dadurch, dass wir keine Erziehung haben, dadurch, dass Menschen, die dann wirklich auch balancierte Informationen in das System bringen könnten, marginalisiert werden, also teilweise auch über Shadowbanning, was ich sehr stark erfahren habe. Das heißt, dass man dann auf YouTube oder sonst irgendwo gar nicht mehr auftaucht, weil man Begriffe wie Cannabis oder High verwendet und so weiter. Da verlieren wir natürlich die Möglichkeit, auch Leute über die echten Gefahren aufzuklären und ihnen Anweisungen zu geben, wie oder wie sie es nicht verwenden sollten. Und das ist tatsächlich so, dass die derzeitige Prohibition unglaublich viel Schaden anrichtet.
Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass gerade auch so in der Politik, gerade von den Politikern, die gegen die Legalisierung sind, dass die immer so tun, wie man denen so zuhört, als wenn es in Deutschland überhaupt, als wenn es erstmal grundsätzlich darum geht, in Deutschland überhaupt keine Cannabispflanzen zuzulassen. Also als wenn es das auch gar nicht geben würde. Aber wir haben das ja längst. Es ist ja längst da. Es wird konsumiert und das jetzt auch schon seit Jahren und Jahrzehnten.
Immer mehr.
Und trotzdem und trotzdem wird so getan, wir in Deutschland, wir brauchen das nicht und wir wollen das auch nicht und das ist ganz, ganz schlimm. Aber das Problem eines ungeregelten Verkaufes und so, das muss diesen Leuten doch klar sein. Also das ist immer, das verstehe ich nicht. Und das doch dann, wenn man eine, wie du schon sagst, eine regulierte Abgabe, wenn man das hinkriegen würde, wo auch dann wirklich auf dem Produkt, ich spinne jetzt mal so rum, wo dann auch wirklich wie bei, wenn ich mir irgendwas im Supermarkt kaufe, wo dann halt Kohlenhydrate und was ist da alles drin, dass dann da drin steht, wie hoch ist der THC-Wert, wie hoch ist der
CBD.
Ja, CBD-Wert und so. Das kann doch nur von Vorteil sein. Ich verstehe dann immer nicht, was in diesen Köpfen so vor sich geht.
Ja, ich glaube, bei vielen steckt dahinter noch viele Mythen, auch eine große, also sind sehr verschiedene Gründe, warum das Politiker auch machen. Ja, also es gibt natürlich auch knallharte, also ich muss dazu sagen, ich habe auch in Berlin gesessen im BPI, Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, wo ich einfach auch gesehen habe, wie da versucht wird, als Lobby an die Bundesregierung ranzugehen und zu sagen, wir wollen das Zeug verbieten, weil wir wollen andere. Also es war aber innerhalb der Cannabis-Gruppe, weil man dann eben versucht, seine eigenen Medikamente zu schützen. Und zu sagen, also Cannabinoide, also gerade die Monocannabinoide herstellen und die dann sagen, wir wollen ja nicht, dass die Leute die Pflanze selber anbauen können, weil dann kaufen sie es ja nicht mehr von uns. Also bei Alkohol auch. Also es gibt teilweise ganz knallharte Lobbygruppen und auch Politiker, die ihre Lobbygruppe da schützen wollen. Das muss man ganz klar sehen. Das gibt's. Es gibt dann aber auch Politiker, die einfach selber viele von den Mythen geschluckt haben und dann denken, oh, das macht alle süchtig, oh, das macht, und die dann als Missionare unterwegs sind und dann vielleicht andere Dinge vorschieben, weil die Argumentation, ich meine, man muss es auch mal klar sehen, wenn wir haben ja die Beispiele von Kanada, wir haben die Beispiele von Holland, wir sehen nicht den Untergang des Abendlands dort, wir sehen nicht viel mehr Verkehrsverkehr, also das ist das muss man sich natürlich differenziert ansehen, das sind auch andere Kulturen, das sind auch andere Regulierungen, weil die natürlich andere legislative Modelle haben. Trotzdem kann man doch klar sagen, also zum Beispiel, es gibt auch einen Bericht von der EU-Behörde für Drogen und Drogenmissbrauch, die eigentlich sich verschiedene Länder ansieht, schon seit Jahren in der EU und sagt, okay, wir sehen mal, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen prohibitiven Maßnahmen gegen Cannabis, also wo sind eigentlich die striktesten Regeln, die Cannabis verbieten und bestrafen, und wie ist der Zusammenhang zum Gebrauch, zu der Menge des Gebrauchs? Und diese Studie ist relativ klar, da gibt es keinen wirklichen Zusammenhang. Es ist nicht so, dass die starke Strafe den Cannabisgebrauch unterdrückt, also dass dann weniger da wäre. Beispiel, Case in Point, Frankreich, da haben wir relativ bisher starke Prohibitionen gehabt. Und Frankreich gehört von den Ländern mit zu denen, wo am meisten konsumiert wird. Holland liegt, glaube ich, soweit ich weiß, eher im Mittelfeld. Also obwohl da relativ offen damit umgegangen wird und eben auch dieses Coffeeshop-Modell herrscht, ist es nicht so, dass in Holland alle konsumieren. Im Gegenteil, da sind viele da, die sagen, wollen sie gar nichts mit zu tun haben. Das heißt, diese Prohibition führt auch gar nicht zu dem Ergebnis, was man da haben will. Die nächste Frage ist natürlich, genauso, also wie du das dargestellt hast, Gary, dass die Prohibition jetzt eigentlich nicht, Moment, das habe ich kurz einen Faden verloren. Was hattest du vorhin gesagt noch wegen Nutzern hier? Ja, also
es wird immer mehr genutzt, man, oder?
Ja, das ist ja schon seit Jahrzehnten hier genutzt wird.
Ach so, und
dass
ja,
man
ja,
sich
genau.
doch also eigentlich wünschen könnte.
Dass dieses Argument von wegen, es ist ja noch nicht im Gebrauch hier, und damit öffnen wir sozusagen die Schleusen zu einer weiteren Substanz. Also das war so das Argument, man hat sehr lange gesagt, oh, Alkohol ist ja viel gefährlicher als Alkohol. Inzwischen haben die Politiker auch zur rechten Seite verstanden, da kommen sie nicht mehr durch, es sei denn, sie bringen noch den Herrn Tomasius ins Fernsehen, der da unglaublichen Unsinn erzählt, oder sie argumentieren jetzt, ja, okay, ist vielleicht genauso schlimm wie, oder Alkohol ist vielleicht genauso schlimm, aber das ist nun mal kulturell verankert und Cannabis ist ja noch nicht da, und da würden wir dann die Schleusen zu einer weiteren Droge öffnen, und das wollen wir nicht. Das nenne ich dann immer, also A, ist es natürlich, genau wie du sagst, falsch. Da hing ich gerade, ja, ist genau falsch, weil natürlich Cannabis, also schätzungsweise, ich weiß nicht, 4,5 Millionen. Man muss immer gucken, was zählt man Gelegenheitsnutzer mit oder wie viel. Aber es gibt auf jeden Fall Millionen von Nutzern in Deutschland. Und das Zweite ist, ich finde immer, das ist auch so der Archetyp des konservativen Arguments. Etwas ist noch nicht da und deswegen darf es auch nicht kommen. Also das ist so, die also Frage ist natürlich...
Hat nicht Herr Aiwanger gesagt, wir haben 1000 Jahre lang Bier getrunken und es hat uns nicht geschadet? Allein dieser Satz ist schon, da explodiert einfach das Gehirn. Und dann hat er gesagt, und wenn wir jetzt 1000 Jahre Haschisch rauchen oder Cannabis rauchen, aber ich bin fast sicher, er hat gesagt Haschisch rauchen, dann wird es noch viel schlimmer oder dann wird es schlimmer. Und ich meine, die ganze Aussage ist absurd, aber das ist ja so ein klassisches Ding. So nach dem Motto, ich meine, Alkohol ist eine Desasterdroge. Also vielleicht bei der Gelegenheit kurz auch nochmal unsere Hörer darauf hinweisen. Es gibt ja eine ganz tolle Studie von Professor Nutt, von Professor David Nutt, der die verschiedenen Substanzen verglichen hat. Die verlinken wir mal, die haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Und da ist natürlich Alkohol zusammen mit, ich glaube, Kokain und Meth ganz oben und Cannabis ist da eher weiter unten. Und ganz unten sind dann die Psychedelika und so. Also das finde ich nochmal interessant zu sehen, dass da anscheinend in den Köpfen auch so komplett abstruse Gedankenwelten sind, die wahrscheinlich durch den Alkoholkonsum entstanden sind. Ich weiß es nicht.
Ja, man muss David Nutt noch als Kommentar, David Nutt hat ja diese Liste gemacht, der war ja, ich glaube 2007, 2008 rum war der bestellt, als der als einer der führenden Pharmakologen in England, als Berater für die Drogenpolitik in England. Und der hat dann gesagt, gut, unsere derzeitige Drogenpolitik beruht eigentlich auf dem Wissen oder Nichtwissen, was wir in den 50er Jahren hatten. Also die müssen wir mal komplett neu aufstellen, hat sich das angeguckt. Interessanterweise hat der David Nutt nicht nur sich angeguckt, was psychoaktive Substanzen individuell Nebenwirkungen haben oder Risikopotenzial haben, sondern eben auch gesellschaftlich. Also der hat sich dann eben auch angesehen, wie sieht denn das aus, wie viele Morde werden eben unter dem Einfluss von Alkohol begangen oder wie viel Vergewaltigung oder Widerstand gegen die Staatsgewalt und so weiter in Gruppen. Und dementsprechend kam er dann irgendwann auch zu einer Liste der gefährlichsten Substanzen. Ich glaube, Alkohol ist 4 und Cannabis 9 und MDMA ist noch weiter unten auf 13, soweit ich mich erinnere. Man hat dann die Konsequenz gezogen, die man immer gezogen hat aus Berichten. David Nutt war ja nicht der Erste. Es gab ja schon viele Berichte über Cannabis, also im letzten Jahrhundert von der kanadischen Regierung, den Schaefer Report, es gibt also den Ladain Report, es gibt ganz viele Berichte, wo dann die im Prinzip von der Regierung in Auftrag gegeben wurden, wo man gesagt hat, wir wollen wissen, wie ist es mit der Sucht, wie ist es mit der Kriminalität, wie ist es eine Einstiegsdroge, ist es, stimmen die ganzen Mythen. Die Wissenschaftler zurückkamen eigentlich immer und gesagt haben, stimmt nicht, es ist nicht so gefährlich, legalisieren, also regulieren ungefähr wie Alkohol oder ein bisschen anders, aber ungefähr so. Und die Regierung dann immer gesagt haben, in der Regel, das wollten wir jetzt aber nicht hören. Bei David Nutt, den hat man halt rausgeschmissen. Und als Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wie gesagt, da steckt viel Lobbyismus dahinter, da steckt viel Mythologie dahinter, die einfach sehr tief drin steckt. Da wollten wir noch drüber reden, da kann ich jetzt auch gleich noch was dazu sagen, die in den Köpfen auch von Politikern drin steckt. Ich würde aber generell sagen auch, dass man von Seite derjenigen, die für eine Legalisierung sind, wenn man das Wort, oder für eine neue Regulierung und gegen die Prohibition sind, dass man mal nicht die gegnerische Seite oder die Seite, die dagegen argumentiert, immer nur unter dem Aspekt sieht, ihr seid ja Schweine hier, ihr seid hier die Prohibitionisten, ihr wollt uns das verbieten, ihr seid Lobbyisten, das gibt solche, ja, aber es gibt nun mal auch viele. Also egal, ob die jetzt gut oder schlecht informiert sind, unser Bewusstsein ist nun mal unser wichtigstes Instrument, mit dem wir uns in der Welt bewegen. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass durch eine bestimmte Substanz mein Bewusstsein geschädigt wird oder zu stark verändert wird, dann ist das natürlich ein Risikopotenzial. Und wenn ich dann denke, oh Gott, da ist die ganze Jugend gefährdet oder da landen alle in der Psychiatrie und so weiter, dann muss man den Leuten natürlich auch zugestehen, dass sie dann sagen, will ich nicht, sollten wir verbieten. Und manche tun es, glaube ich, auch wirklich aus einem guten Impetus raus. Ja, also, und das, da sieht man auch diese Heftigkeit der Diskussion, dass viele, nicht alle, aber viele das wirklich aus einer guten Intention raustun. Habe ich auch viel bei Ärzten gesehen. Und auf der anderen Seite natürlich die Leute, die dann ein bisschen besser, tiefer in dem Thema sitzen und sagen, Freunde, ihr verhindert hier, dass in Deutschland alleine fast 1 Million Patienten wirklich an die Substanz kommen, die ihnen wahrscheinlich alleine am besten hilft. Also wir reden in Deutschland, wenn wir das von internationalen Zahlen sehen, dann reden wir von ungefähr 800.000 Patienten oder mehr, die wir hier haben würden, wenn wir mal am Ende der Strecke sind mit medizinischem Cannabis. Im Moment haben wir vielleicht 100.000. Und die dann auch sagen, ja, ihr verhindert aber auch den Zugang von anderen Millionen von Menschen. Ihr kriminalisiert die, ihr zerstört deren Biografien, ihr schmeißt die aus der Schule, ihr zerstört Familien und so weiter. Also wir reden ja hier nicht von, und das ist das, was mich in der Debatte in Deutschland stört. Wir reden In Deutschland wird es immer so dargestellt, wie ja, da sind so ein paar Kiffer und die wollen jetzt eben auch noch ihre Droge haben, ja, und wegen denen müssen wir jetzt alles ändern und zahlen und das und dann haben wir aber das Problem mit den Kindern. Es geht hier um Leiden im epischen Ausmaß. Also das ist wirklich, das liegt mir sehr am Herzen, das zu sagen. Wir reden über Leid im epischen Ausmaß. Wir reden über Hunderttausende von Menschen, die medizinisch nicht so versorgt werden, wie wir es nach heutigen Kenntnis schon machen könnten und auch der Gesetzesstand schon erlauben würde. Wir reden nach Millionen von Menschen, die stigmatisiert werden, denen die Karriere verbaut wird. Wir reden von unterbundener Forschung, die stattfinden könnte und weiteren Menschen helfen würde. Wir reden von sehr vielen Menschen, die vielleicht in negativen Gebrauch landen, wie ich beschrieben habe, wie Eskapismus, was vermeidbar wäre, wenn die Zugang hätten zu Informationen, wenn die Zugang hätten, wenn wir das Thema als Gesundheitsproblem und nicht als strafrechtliches Problem sehen würden. Und da reden wir, und wenn man sich das wird dann eigentlich erst klar, auch dieses Ausmaß der Problematik wird oft vielen erst klar, wenn die dann sehen, wie ihr Opa mit Parkinson rumläuft und ein Joint oder am besten noch ein Vaporisator dann nimmt und Cannabis mal konsumiert oder medizinisch bekommt und auf einmal gar nicht mehr zittert und da sitzt und sagt, er kann sich jetzt allein bewegen und kann alleine darüber laufen und nicht mehr die halbe Familie sich um ihn kümmern muss. Oder wenn ein stark epileptisches Mädchen, die teilweise zig Anfälle am Tag hat, mit CBD alleine auf einmal über Jahre anfallsfrei wird. Oder wenn Leute, die starke Ängste haben und das nehmen, auf einmal wieder funktionieren oder starke chronische Schmerzen haben, denen teilweise in der Medizin einfach nicht mehr geholfen werden kann. Also da denken wir mal, ja, dann müssen sie halt ein starkes Opioid nehmen. Die Opioide sind zum Beispiel extrem schlecht in der Beweislage, was Langzeitwirkung betrifft. Ja, da sind dann Leute, die haben neben Morphium oder sowas, auch in der Palliativmedizin, und nach ein paar Wochen hilft es denen nicht mehr. Die gehen dann in die Hyperalgesie, das heißt, die kriegen dann noch mehr Schmerzen davon oder haben keine wenig Wirkung, sind total benebelt. Denen könnte teilweise, nicht allen, aber vielen könnte mit Cannabis unglaublich viel geholfen werden. Und ich würde, glaube ich, an beide Seiten in der Debatte nochmal sagen, ihr müsst so ein bisschen verstehen, wo die anderen herkommen. Die Leute, die wirklich stark dagegen sind, nicht alle, aber manche doch, wollen großes Leiden verhindern, weil sie denken, alle werden süchtig, alle werden krank, alle haben eine Psychose und so weiter. Und die Jugend wird verführt und werden alle zu Hippies und so weiter.
Oh,
und die anderen denken eben, dass wir und sehen eben auch dieses Leid, was damit verbunden ist, im wirklich großen Ausmaß. Und deswegen ist diese Debatte sehr emotional, zu Recht, meiner Ansicht nach. Aber ich glaube, es wird unterschätzt, wie wichtig dieses Thema ist.
Ja, und es wird halt auch unterschätzt, wie wichtig Information ist. Denn das, was du beschreibst, die Leute, die zumindest aus guten Intentionen handeln, sind ja offensichtlich oft nicht gut genug informiert. Denn dann wüssten sie ja, dass zumindest einige bis viele von ihren Vorurteilen oder so gar nicht der Realität entsprechen. Also das kommen wir wieder zu den Mythen, wo du vorhin schon drüber gesprochen hast. Vielleicht was ich gut finde, ist, du hast ja jetzt auch schon, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, was sind eigentlich die positiven Seiten von Cannabis, jetzt abgesehen vom High, über das wir später noch reden, jetzt für Kreativität, aber rein medizinisch. Wir haben ja medizinisches Cannabis freigegeben, in Anführungszeichen, in Deutschland, aber es ist ja sehr, sehr schwierig, daran zu kommen. Die wenigsten Ärzte verschreiben es, weil sie keine Ahnung haben und sich ihren Sorgen haben und so. Und das ist ja, aber schon mal hast du erwähnt, da gibt es ein ganz, ganz starkes medizinisches Potenzial. Also abgesehen davon, dass die Gefahren relativ gering sind, also ich sage jetzt mal relativ gering sind, vor allen Dingen in einem legalen oder zumindest kontrollierten Markt, sind die Vorteile ja auch sehr groß und könnten, wie du gerade perfekt beschrieben hast, ja noch viel, viel größer sein. Und dann ist man ja wirklich an so einem Punkt auch, wo man sich fragt, und da kommen wir gleich noch zu, wieso ist es überhaupt jemals legal geworden? Weil das, finde ich, ist auch noch eine wichtige Information. Aber vielleicht, bevor wir das machen, noch mal einmal kurz, du hast vorhin gesagt, du könntest ja noch ein paar Mythen noch mal so aufzählen. Also du hattest vorhin von der Mythos, ging dann so um die Legalisierung, ist ein Mythos, aber vielleicht fallen dir auch noch zwei, drei Sachen ein, wo du auch nochmal so beispielhaft zeigen kannst, wie gewisse Mythen über Cannabis in die Gesellschaft reingeraten sind oder beziehungsweise warum sie da überhaupt so feste drin sind.
Ja, also die Regulierung von psychoaktiven Substanzen beziehungsweise Arzneimitteln hat natürlich im letzten Jahrhundert oder hat so um 1900, 1800, Ende des 19. Jahrhunderts stark begonnen. Da gab es auch verschiedene dann Opiumkonferenzen. Und da gibt es dann auch schon die ersten Prohibitionen um 1925, wo dann übrigens Deutschland nicht teilnehmen wollte, auch als man gesagt hat, man will Cannabis verbieten, weil Cannabis war schon in deutschen Apotheken schon lange, ab 1900, und wurde auch vielfältig eingesetzt. Und Das heißt, wenn man die Prohibition von Cannabis sich ansehen wollte, dann müsste man da ein Stück weit zurückgehen. Ich setze immer an, weil das, glaube ich, unsere heutige Prohibition noch sehr stark beeinflusst und sehr stark nachwirkt, ist die Prohibition in den USA, die in den 30er Jahren angefangen hat. Da muss man sehen, da gab es eigentlich ein Federal Bureau of Narcotics und die wurden sehr stark als regulierende Behörde wegen der Alkoholprohibition. Und dann gab es noch einen Vorläufer von der heutigen, es war ein Vorläufer von der heutigen DEA und die haben dann in den 30er Jahren ungefähr, also haben, das ging dann staatenweise, dass diese Prohibition, diese Alkoholprohibition dann langsam verschwand. Warum kann man sich streiten, aber die Alkoholprohibition hat natürlich in den USA auch dazu geführt, dass sich die Mafia unglaublich ausbreiten konnte, dass wahnsinnig viele Richter bestochen wurden, dass der Staat unterwandert wurde, dass der Alkohol sehr gefährlich wurde, hat den Konsum nicht unterbunden und so weiter und so weiter. Man hat an der Alkoholprohibition schon gesehen, wie irrsinnig auch so eine Prohibition dann verläuft und wie schädlich sie auch verläuft. Und die wurde dann beendet und dann stand aber da eine Behörde, die nicht mehr viel zu tun hat. Das ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Geschichte, die wir heute auch sehen in Bezug auf Terrorismus, wo man sieht, dass dann Behörden teilweise um ihr Betätigungsfeld kämpfen und dann auch zu einer gesellschaftlich einflussreichen Macht werden. Und der neuen Behörde, also der Behörde stand dann der Anslinger vor, ein der im Prinzip so ein Missionar dann wurde und der auch in der UN dann für die Drogenpolitik verantwortlich wurde. Das ist insofern wichtig, weil wir heute davon noch daran knapsen, weil das eben dann diese Single Convention of Narcotics gab, also diese Drogengesetzgebung, die 1960, 61, glaube ich, entschieden wurde, international, wo dann praktisch alle Länder, die in der UN waren, sich als Teilnehmer sagen mussten, okay, Cannabis darf jetzt nicht mehr freigegeben werden, nur zu medizinischen oder möglicherweise wissenschaftlichen Zwecken. Und der hat in den 30er Jahren jetzt dagestanden und hat an seine Prohibition angefangen, so ungefähr 1937. Da muss man dazu sagen, da gab es dann schon einen Artikel 1937 noch in einer Popular Mechanics Zeitschrift, die gesagt hat, jetzt kommt die große Ära des Hanfes, weil man da eine Maschine entwickelt hat, womit man die Faser aus dem Hanf wieder trennen konnte, ohne viel Menschenarbeit benutzen zu müssen. Und die haben dann gesagt, der Artikel hieß The Billion Dollar Crop, das heißt die Milliardenernte, weil man gesagt hat, das wird jetzt geht Hanf durch die Decke. Und da streiten sich jetzt die Historiker auch ein bisschen, welche Faktoren jetzt zu dieser Prohibition geführt haben, ob das auch ein starker Lobbyismus war, weil zum Beispiel dann, man hätte die Gutenberg-Bibel und die Unabhängigkeitserklärung sind ja auf Hanfpapier gedruckt, also Hanfpapier hat den Vorteil gegenüber Holzpapier, dass es sehr haltbar ist, dass es nicht chemisch mit unglaublich viel, weil das lange Fasern sind, schnell nachwachsend, dass es nicht so stark aufbereitet werden muss und so weiter. Und da gibt es dann eben auch Fragen, war da schon die Hanfindustrie sehr stark beteiligt, waren da andere Industrien, die auch auf den Anslinger und auf Behörden eingewirkt haben, sehr stark beteiligt, um da den Hanf zu unterdrücken und auch diese Prohibition zu machen, die ja nicht nur das psychoaktive THC-Hanf betroffen hat, wie stark waren rassistische Vorurteile da auch beteiligt in Bezug auf mexikanische Einwanderer, die den Hanf mitgebracht haben über die Grenze und schon gebraucht haben. Das ist ein bisschen schwierig teilweise heute nachzuvollziehen, also gerade für diese Thesen, dass das Lobby stark lobbygetrieben, auch von der chemischen Lobby getrieben war, die sind aus meiner Sicht zwar plausibel, habe da auch länger mit amerikanischen Experten, also gerade mit dem Lester Greenspoon gesprochen, der sich da auskennt, der hat aber auch gesagt, da haben wir nicht genügend Beweise dafür, aber eins ist klar, der Anslinger hat es gab, glaube ich, eine Anhörung, da hatte die American Medical Association, die hatten noch niemals davon gehört, die haben gesagt, also wir haben eigentlich da keine Bedenken, die wurden mehr oder weniger weggestimmt. Und der hat daraus einen Feldzug gemacht in den USA, wo er wusste, er hat eigentlich eine relativ kleine Behörde mit nur, ich glaube, 300 Agenten oder so, also Leuten, die, also er wusste, er kann jetzt Der kann jetzt nicht rausgehen und hier alle Felder abbrennen.
Ja.
Also er muss anders arbeiten, um hier diese Prohibition durchzusetzen. Und hat dann im Prinzip einen Propagandakrieg angefangen mit der Boulevardpresse, mit der er ganz gut verbandelt war. Übrigens auch seine Informationen, das kann man historisch auch nachweisen, kamen aus der Boulevardpresse. Also der hat sich nicht mit Wissenschaftlern unterhalten, der Mann, der hat einfach nur praktisch die damaligen Versionen der Bild-Zeitung gelesen. Und der hat dann einen wirklich unvergleichlichen Propagandafeldzug geführt und hat dann eben mit über die Presse solche Mythen verbreiten lassen, dass Cannabis Leute zu psychopathischen Killern macht. Es gab dann, glaube ich, den Fall von einem Jugendlichen, der seine Familie mit der Axt irgendwie ermordet hat, und er hat dann gesagt, was auch haltlos war später, dass der einen Joint geraucht hat und dann eben Amok läuft. Also das war so die Story der Cannabis. Also wenn man sich diese alten Propagandaposter ansieht, so Cannabis macht dich zum psychopathischen Killer. Interessanterweise, und das finde ich immer wieder eine schöne Ironie in dieser Geschichte oder eine drastische, ist, dass es dann später, 1940 rum, gab es den LaGuardia Report. LaGuardia war ein Bürgermeister von New York, der ja zum ersten Mal eigentlich eine etwas umfassendere Studie dazu gemacht hat, auch mit Soziologen und Toxikologen. Und die alle zurückkamen, gesagt haben, nee, das ist keine Gateway-Drug, also es ist keine Droge, die dazu führt, dass man dann stärker andere Drogen nimmt. Es macht dich auf keinen Fall irgendwie aggressiv oder zum psychopathischen Killer. Es hat nicht die Nebenwirkungen und so weiter und so weiter. Mhm. Und das hat den Anslinger ziemlich sauer gemacht. Und weil es ihm natürlich stark widersprochen hat mit seiner Prohibition, mit seiner extrem strikten Prohibition, also wurden ja auch extreme Strafen ausgesprochen. Man sieht dann später, dass er sich dann in den 50er Jahren in der McCarthy-Era, wo dann dieser Antikommunismus stark hochkam und diese Panik von wegen Gewerkschaften und so weiter und wir werden jetzt kommunistisch von China oder sonst wem unterwandert, dass er sich dann wirklich 180 Grad gedreht hat gegenüber seinen früheren Thesen und gesagt hat, Cannabis ist wertzersetzend, weil es dich zu friedlich macht. Also da kam dann schon, da gehen wir dann auch in die 60er, aber gehen wir noch mit McCarthy. Also wird so nach dem Motto, Cannabis wird jetzt von den Chinesen benutzt, um unsere Wehrfähigkeit zu zersetzen, weil es dich so friedlich und pazifistisch macht. Und später wird das Ganze dann, diese verrückte Prohibition angeheizt durch einen Nixon, von dem Da gibt es auch geteilte Meinungen drüber. Es klingt allerdings sehr plausibel. Der hatte einen Berater, der später mal in den 90er Jahren ein Interview gegeben hat und der gesagt hat, dem Nixon sei schon klar gewesen, dass Cannabis nicht wirklich gefährlich ist, aber das Problem sei eben gewesen, dass sie die Bürgerrechtsbewegung hatten und die Anti-Vietnam-Bewegung hatten und er extrem rassistisch eingestellt war gegen Schwarze und auch gegen die Bürgerrechtsbewegung und dann im Prinzip gesagt hat, ja Freunde, wir können gegen die ja rechtlich nichts machen. Was sie sagen, die fordern ja nur die Rechte ein, die in der Constitution sind, in der Verfassung sind, aber wir kriegen sie mit Cannabis. Die nutzen alle Cannabis, ergo John Ehrlichman, machen wir sie da platt. Und ich habe mir das mal angeguckt, das Statement ist, also da gibt es eigentlich nur eine Quelle und das, die Frage ist auch, wollte dem vielleicht nochmal eine nachtreten, aber ich muss sagen, es ist sehr plausibel. Der Nixon war ein sehr cleverer Hund, muss man sagen, aber er war genauso zynisch und das klingt schon so, als das passt ganz gut zu dem, was man sonst so weiß über den Verlauf. Und man muss aber auch dann klar sehen, dass eben auch später nach Nixon, also da, zum einen mal diese War on Drugs, also man muss sich mal diese Metaphern angucken, die gezielt verwendet wurden und auch von Think Tanks teilweise gebaut werden, um eine Debatte vorzuformen und auch in die eigene Richtung zu formen. Also ich habe auch immer gesagt, ein War on Drugs hat es nie gegeben. Es hat nie einen War on Drugs gegeben. Ein War on Drugs impliziert, dass wir einen Krieg haben gegen alle Drogen. Es hat aber nie eine Gesellschaft gegeben, die gesagt hat, wir machen einen Krieg gegen alle also es hat immer nur bestimmte Substanzen gegeben. Und meistens war das auch kein Krieg in dem Sinn, dass es ein Krieg war zwischen gleichwertigen Parteien. Es war immer eine militaristisch und polizeiliche Repression gegen gewisse Minderheitsgruppen, die meistens oder oft toxikologisch begründet war, die aber eigentlich auf eine bestimmte Gruppe gezielt hat. Also wie ich gerade gesagt habe, Bürgerrechtsbewegung, ich weiß, die nehmen alle Cannabis, ich kann sie nicht wegen ihrer Bürgerrechtsforderung in den Knast schmeißen, aber ich kann sagen, Cannabis verboten, bups, habe ich es aus dem Verkehr. Das sieht man schon 1600 irgendwas im Osmanischen beziehungsweise in der früheren Türkei, Osmanisches Reich, wo es Prohibitionen gab gegen Kaffeehäuser, also eine Kaffeeprohibition, die es ja auch später in Deutschland gab, es auch wieder eine Kaffeeprohibition unter Friedrich dem Großen. Das ist eine Geschichte oder mehrere Geschichten von Prohibitionen, die wir uns generell mal ansehen mussten. Deswegen habe ich sie in meinem neuen Buch, das in den USA rausgekommen ist, Elevated Cannabis as a Tool for Mind Enhancement, habe ich da ein langes Kapitel drüber drin. Und das nochmal auseinandergenommen, dass wir denken oft, dass Prohibitionen, ja, die sind natürlich gut intendiert, da ist eine Substanz, die ist toxisch und gefährlich und dann wird die verboten. Und der Punkt ist eben, wenn wir uns diese historischen Prohibitionen ansehen, da sind vielschichtige Gründe dahinter. Teilweise ja, denkt jemand, dass die Toxizität hoch ist und das vielleicht auch zersetzen wirkt, das kann mit einem Faktor sein, ob er gut oder ob er falsch gedacht ist oder richtig gedacht, ist eine andere Frage. Aber oft versucht man eine ethnische Gruppe oder eine politische Gruppe, eine Minderheit zu treffen und die damit auszugrenzen. Das war schon früher bei Cannabis. Bei Cannabis waren es wahrscheinlich auch die Mexikaner und die schwarze Bevölkerung in den USA. Also man hat ja auch sehr stark dann die Jazzmusiker, Armstrong, also Billie Holiday und so weiter, wenn man sich diese Geschichten anguckt, auch die dann auch zu Ikonen in der Musik wurden. Das habe ich auch in meinem Buch What Hashish Did to Walter Benjamin angesprochen oder mal auseinandergenommen, The Early Evolution of, also Cannabis and the Early Evolution of Jazz, wo man eben sieht, dass die ganzen frühen Jazzmusiker wie Louis Armstrong und Billie Holiday und andere Cannabis gebraucht haben in New Orleans, wo es auch noch erlaubt war teilweise. Sie haben auch viele Reefer-Songs gemacht und die dann zu Stars wurden und in diesen Lokalen, wo die dann waren, dann auch viele Weiße dazu kamen und sozusagen sich dann vermischt haben in der Zeit, wo die Jim Crow-Laws herrschten, also ganz starke, diskriminierende Rassentrennungsgesetze. Und da sieht man eben, dass mit dieser Prohibition ganz andere Ziele verfolgt werden als gut gemeinte.
Ist nicht, Marihuana gesehen. Auch als Wort überhaupt nur deswegen entstanden, dass man versucht hat, das mehr so in diese mexikanische Ecke zu drücken?
Also Marihuana wurde deswegen auch von Anslinger verwendet, weil viele dann nicht verstanden haben. Also Cannabis war ja auch dort schon in Gebrauch seit 1857, O'Shaughnessy und andere. Also die haben auch medizinisch in den USA das lange benutzt. Um das so ein bisschen zu dissoziieren und in diesen Kontext zu bringen. Also nochmal diese Metapher War on Drugs, die impliziert, wir müssen, da sind die Drogen, die sind das Böse, die überfallen uns und wir müssen dagegen einen Krieg führen, sind insofern auch falsch, weil es wie gesagt immer nur gegen gewisse Drogen einen Krieg gab, gegen gewisse Substanzen in Gesellschaften. Manche Gesellschaften haben da den Alkohol genommen, manche Gesellschaften haben Tabak genommen, auch in der islamischen Welt, da wurde man dann für Tabak gebraucht, einen Kopf kürzer gemacht. Und so weiter, während andere Substanzen völlig okay waren. Und deswegen, diesen War on Drugs hat es in der Form auch nie gegeben. Später wurden dann auch viele andere Sachen. Also man sieht zum Beispiel in der Presse, ich habe auch ein Beispiel gegeben, wie Sprache hier in Deutschland auch falsch verwendet wird und wie sich das dann einschleift und auf der unterbewussten Ebene arbeitet, ist, wir sagen immer, naja, der hat Alkohol und Drogen genommen.
Genau, ja, das ist ein super
Beispiel. Der hat Alkohol. Ja. Wenn ich jetzt meinen Kindern, ich habe zwei kleine Kinder, wenn ich denen jetzt von jetzt ab immer in den Zoo gehe und denen sage, ihr seht heute Giraffen, Elefanten, oder ich sag's mal so, ich mach's einfach, ihr seht halt Elefanten und ihr seht Tiere.
Mhm. Ja, ja,
genau. Und ich erzähle das ein Leben lang, dann werden die irgendwann dastehen und denken, naja, es gibt Tiere und es gibt Elefanten, sieht man jetzt nicht im Audio, ja? Also ja. Die trennen das, ja? Weil Elefanten, warum sollte ich Elefanten, wenn ich es nicht unter Tiere subsumiere, dann ist es ja eine andere Kategorie. Ist
kein,
ja?
Tier.
Ja? Und so sehen wir Alkohol auch im Prinzip. Ich denke mal, die meisten Menschen wissen, wenn ich denen sage, ihr wisst schon, dass Alkohol eine Droge ist, würde ich sagen, ja, aber sie fassen das gar nicht mehr unter der Kategorie und sowas wirkt sehr stark. Und ich habe da viel gelernt von George Lakoff. Das ist ein amerikanischer Linguist, einer der großen amerikanischen Linguisten, der sich auseinandergesetzt hat mit sprachlichen Metaphern. Und der das sehr, sehr schön exemplifiziert hat an dem Begriff, der dann auch aus der Bush-Administration rauskam, Tax Cuts. Tax Cut im Deutschen ist schwer zu übersetzen. Das heißt im Prinzip, also beziehungsweise, entschuldige, andersrum, Tax Relief, so rum, Tax Relief. Also im Englischen heißt es, oder wenn man es ins Deutsche übersetzen würde, wäre das sowas wie, wir sagen ja Steuererleichterung. Im Englischen wäre es aber im Prinzip eine Steuerlinderung. Ja? Mhm. Was bedeutet diese Metapher? Und der Bush hat eben immer gesagt, ich gebe euch, wenn ich ins Amt komme, gebe ich euch eine Tax Relief. Und die Metapher dahinter ist, dass eine Steuer ist eine Verletzung deiner, also ist ja, also wenn ich euch ein Relief gebe, wenn ich euch eine Linderung deiner Schmerzen gebe, wenn ich eine Linderung deines Syndroms oder irgendwas gebe, dann helfe ich dir, deine Schmerzen, deine tiefen Schmerzen geben, die diese Steuer bei dir verursacht. Also eine Steuer ist was dich verletzt. Und der Lakoff hat gesagt, ihr Demokraten seid Idioten, weil ihr dann, wenn ihr argumentiert, I can't give you tax relief, dann sagt ihr auf der unterbewussten Ebene, sagt ihr dem Steuerzahler eigentlich, ich kann euch diese Schmerzen nicht lindern, ich muss euch verletzen. Ja? Ja. Das heißt, die Metapher beinhaltet ein Weltbild, was Steuern als Verletzung ansieht, meiner Rechte. Während das Weltbild derer, die sagen, eigentlich sollten wir ein paar Steuern haben und auch die großen Unternehmen vielleicht ein bisschen Steuern zahlen lassen, weil das eine Investition ist in Infrastruktur, Gesundheit und so weiter. Das ist ja eigentlich das stärkere Weltbild von Demokraten und anderen, die dann sagen, okay, wir sollten jetzt nicht völlig liberal rumlaufen und den Leuten das geben. Und ich glaube, dass wir uns das vor Augen führen müssen, auch immer wieder, wenn wir sowohl bildlich als auch sprachlich in Deutschland diese Debatte verfolgen, dass da viel mit Begriffen gearbeitet wird. Also wenn ein Minister jetzt für die Legalisierung ist oder für eine bessere Regulierung, dann ist er auf einmal ein jamaikanischer Hippie, ja, und so weiter. Und da werden diese ganzen Begriffe, und da muss ich auch sagen, da bin ich nicht enttäuscht, weil ich sehe die deutsche, ehrlich gesagt, die Presselandschaft ist leider, hat ziemlich gelitten. Und ich sehe da, dass auch große, wirklich große Medien, wie der Spiegel, den Bericht hattest du vorhin genannt, Roland, also total daneben treten. Also wirklich, wo man wirklich denkt, Freunde, das kann nicht wahr sein. Was ist das für ein journalistischer Standard? Also ich verstehe, dass zum Spiegel jetzt auch viel von der Bildzeitung gekommen sind, die euch jetzt sagen, wie man Clickbait holt. Ja. Aber das ist wirklich der allerletzte Dreck. Und ich erinnere mich an einen Titel von der Frankfurter Allgemeine im Journal 2017, weil ich da gerade angefangen habe, in der medizinischen Cannabis-Branche zu arbeiten. Die titelten mit einer Hand, also mit einem Hanfblatt, was gekrümmt war, zu einer Hand mit Krallen und drunter stand das grüne Gift.
Wow.
Mhm. Ja, also okay. Wo man denkt, das ist ja noch nicht mal als Bildzeitungsniveau. Nee. Also deswegen, um nochmal zurückzukommen, wir haben nicht nur Mythen, die sich durch, also der Anslinger, was ich jetzt erzählt habe, ist ein Teil ja von dem, wie diese Prohibition funktioniert hat. Die hat über Propaganda funktioniert, die gezielt verbreitet wurde. Diese Prohibition wurde aber immer weiter auch getrieben, auch von Nixon und anderen dann, die später kamen. Der Anslinger hat es verankert in der UN. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel mit dem EU-Recht auch Probleme. Deswegen wäre hier gar keine Legalisierung, also in dem Sinn von, dass wir jetzt wirklich in Läden abgeben an Erwachsene, wäre gar nicht möglich wegen EU-Recht, was wiederum an internationalem Recht hängt. Das hat direkt mit dem Einfluss dieses Anslingers zu tun, Harry Anslinger. Und der bis in die 60er, der sehr lange noch nachgewirkt hat und auf ganz oben, auf ganz hoher Ebene. Und das, dieses Gesetz jetzt wieder rauszukriegen aus der UN ist extrem schwierig, ja, weil da müssen wir so Leute wie Russland und China mit reinholen, dass man sagt, okay, wir machen mal die Drogengesetze anders. Das heißt, diese Nachwirkung von diesem, und wenn man sich diese Propagandafilme auch ansieht von Anslinger, der dann auch Filme gedreht hat, wo man echt denkt, Madness. Das ist ja ein Witz. Also da, Reefer Madness und so weiter, wo man wirklich sagt, da muss man jetzt echt lachen, weil es so komisch ist. Aber man muss sich klar sein darüber, dass diese Dinge extrem nachwirken, sowohl im rechtlichen Bereich, als auch im Bereich der Mythen, als auch im Bereich der Metaphern, die wiederum in Begriffen stecken. Ich habe schon Legalisierung und so weiter gesagt, wo ich sage, das sind so ein bisschen Missnomer, aber andere Sachen auch, wo man einfach sagen muss, die stecken ganz, ganz tief dann, also auch aus der Sicht eines Kognitionswissenschaftlers, die stecken ganz tief in unserem Denken hin. Es ist ganz schwierig, da mit Argumenten rauszukommen, weswegen ich dann auch teilweise gesagt habe, ich muss da nochmal Bilder, ich muss da drauf reflektieren und dann auch noch eine Bildsprache dagegen setzen, um ein Stück weit anzukommen. Und das hat mich ja dann damals auch ganz groß in die Presse gebracht und ins Fernsehen.
Also vielleicht kann man ja auch nochmal, um das Thema so abzurunden, sagen, also dieser Krieg gegen Drogen, War on Drugs, den hat, glaube ich, Nixon 1970, meine ich, ausgerufen. Das sind jetzt also über 50 Jahre oder so. Der ist ja ganz klar gescheitert, also abgesehen davon, dass es ihn, wie du gerade beschrieben hast, ja gar nicht gab. Aber das, was passiert ist, ist komplett gescheitert. Also es werden mehr Drogen in Anführungszeichen genommen than ever und behandelt und so. Was man natürlich heute auch weiß, dass da unglaublich viele Leute extrem viel dran verdient haben, gerade in den USA, der ganze private Gefängniskomplex, die Millionen von leider meist schwarzen Menschen, die wegen teilweise irgendwie ein paar Gramm Cannabis für eine Dekade in Knast gewandert sind. Das sind ja alles so Dinge, da haben ja eine Menge Menschen ganz viel verdient. Der ganze sicherheitsmilitärische Komplex, ne? Also ich meine, hat das ja gesehen früher, wie die in Südamerika dann die Kokainfelder abgefackelt haben, so vietnammäßig so aus dem Helikopter raus und so. Das ist ja schon alles, da weiß man ja auch, was da noch alles so mitspielt. Aber jetzt sind wir ja zumindest in einigen Ländern, auch interessanterweise in den USA. Ich war gerade in New York, ne? Also da wird ja, ich sag jetzt mal, an jeder Ecke gekifft, seit das legal ist und die Läden sind überall. Also da ist es ja wirklich auch so, dass man in ein Geschäft gehen kann und verschiedene Sorten und Edibles und alles Mögliche kaufen kann. Also wir sind ja jetzt, sagen wir mal so, auf dem Weg da raus aus der ganzen, also zumindest so ein bisschen, auch was die psychedelischen Substanzen, da haben wir ja im Podcast schon oft drüber geredet, da passiert ja ganz, ganz viel, da müssen wir jetzt hier an der Stelle nicht so drauf eingehen, weil das haben wir schon gemacht, aber, und jetzt sind wir auch in Deutschland an diesem Punkt gekommen, wo wir jetzt zumindest von einer Legalisierung reden, du hast jetzt vorhin schon gut erklärt, dass es ja eigentlich keine Legalisierung ist, aber vielleicht, wir haben jetzt irgendwie Mitte, Ende Oktober 2023. Wie sieht denn vielleicht da die Situation aus und was haben wir denn da jetzt zu erwarten in den nächsten paar Monaten? Vielleicht kannst du uns das noch sagen. Und dann können wir endlich zur Kunst des Highs kommen, weil da haben wir jetzt schon lange drauf gewartet. Aber trotzdem, vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen erzählen, weil dann können wir ja auch darüber sprechen, was denn möglich ist, wenn es denn dann zumindestens nicht mehr so streng bestraft wird wie bisher.
Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir heute Abend eine Lesung im Bundestag von dem neuen Gesetz.
Ja, stimmt, das ist ja heute.
Also, historisches Datum. Wie lange das... ich glaube, es gibt noch die theoretischen Möglichkeiten, dass dann Vermittlungsausschuss einberufen würde, was allerdings vermutlich nicht passieren wird im Bundesrat, beziehungsweise dass, ich glaube, Bayern hat nochmal angedroht, dass sie vor den, wenn das Gesetz dann kommt, das nochmal einklagen wollen vom Bundesgerichtshof. Aber das ist auch, glaube ich, relativ aussichtslos. Also es liegt jetzt im Wesentlichen an der Bundesregierung. Ich gehe davon aus, dass man noch Anpassungen gemacht hat oder machen wird jetzt auch und das nochmal runterdrehen wird von dem, was zuletzt eben auf dem Tisch war. Also wir reden von Cannabis-Social-Clubs, die nicht social sind, insofern als das Clubs sein sollen, die bestimmte, ich glaube 300 Mitglieder haben dürfen, die dürfen aber selber nicht, wie jetzt in Spanien, wozu man sagen muss, die Spanier dürfen es auch nicht mehr, es gibt eigentlich, die sind glaube ich nur noch geduldet, die Clubs, aber da läuft es so, dass die dann zusammensetzen können, sich in eine Bar und was zusammen konsumieren können, zu sich nehmen, rauchen, wie auch immer, vaporisieren können. Und die, das heißt, die, da haben, reden wir von Cannabis-Clubs, die nicht kommerziell arbeiten. Dann reden wir davon, dass man pro Kopf 25 Gramm dekriminalisieren will. Dann Eigenanbau, 3 Pflanzen, das ist auf dem Tisch der Grenze. Also soweit ich weiß, gibt es keine konkreten Aussichten, aber es gibt so Hinweise darauf, dass man eventuell auch das im Straßenverkehr die Werte ein bisschen sinnvoller gestalten will. Medizinisch die Neuerung fehlt mir, da fehlt mir ein bisschen der Überblick, was mit das Wichtigste sein wird, wenn es kommt, wäre, dass man gesagt hat, man möchte Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz rausnehmen, was sehr viel Sinn machen würde, meiner Ansicht nach. Das würde natürlich für die gesamte Cannabisbranche medizinisch, aber auch die Hanf für, als Lebensmittel, weil da auch dann natürlich immer noch mal überwacht wird von der Branche wegen Betäubungsmittel. Also wenn Sie normaler Hanfbauer sind und bauen Hanfsorten an unter 0,3%, dann werden Sie auch streng überwacht. Ist da ein bisschen, ist da 0,4 oder sonst was drin und so weiter und müssen dann bestimmte Protokolle abliefern. Also das würde extrem viel ausmachen. Und ich war bis vor kurzem, muss ich sagen, sehr skeptisch, dass da überhaupt viel jetzt auch noch von dem Rest durchkommt, von diesen beiden Säulen. Das war jetzt, was ich beschrieben habe, war Säule 1. Da gibt es sicher auch noch ein paar Sachen, die man erwähnen müsste, aber das sind, sind meiner Ansicht nach die Hauptpunkte. Oder korrigiere mich, wenn ich irgendwas vergessen habe.
Ich glaube, das ist das Wichtigste erstmal. Also
ich glaube, das sind genau. So, da gibt es immer noch eine ganze Menge andere Dinge, über die man reden könnte. Dann gibt es natürlich diese Säule 2, wo man davon spricht, Modellprojekte für die Abgabe zu machen, wann die kommt und ob die kommt und wie viel Abgabestellen und so weiter, ist dann eine andere Frage, was dann wissenschaftlich begleitet werden soll. Das wäre natürlich großartig, wenn das auch passieren würde. Das wären dann mehrere 10.000 Leute, denke ich mal, die da Cannabis bekommen würden. Steht jetzt meiner Ansicht nach auch noch ein bisschen in den Sternen, was und wie das kommt. Also ich bin sehr gespannt darauf. Ich denke, wie gesagt, man wird das noch, ich befürchte, wir müssen uns da noch drauf gefasst machen, dass da noch was ganz schön klein gehackt wird. Ich bin da ein bisschen pessimistisch, weil ich einfach schon viel Irrationales gesehen habe, wenn das aus diesem politischen Prozess rauskommt. Aber ich hoffe, dass etwas rauskommt und das Gute daran ist, dass auch jeder einzelne Schritt kann einen riesen Unterschied machen. Also wenn wir sagen, wir wissen, wenn wir alles rausnehmen, sagen, nichts passiert, aber es wird nur dekriminalisiert für, keine Ahnung, 15 Gramm oder 10 Gramm, das macht schon einen Unterschied für viele. Ja. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, das wird mir reichen, im Gegenteil. Ja, das ganze Ding, das müssen wir auch klar sehen, wird zum Beispiel, wenn das jetzt so, wie es steht, in ein Gesetz tatsächlich gebracht wird und ab, ich glaube, geplant ist so Anfang 2024 in Kraft tritt, dann werden wir den Schwarzmarkt damit nicht richtig ankratzen, denke ich mal.
Was ja eines der Hauptargumente auch für die Neuregulierung ist.
Eines der Hauptargumente ist, und das heißt aber nicht, dass wir es nicht mit einem regulierten, gut regulierten Markt machen könnten. Das könnten wir, absolut. Aber mit den Regulierungen nicht, weil sie schon so runtergedreht sind, weil zu wenig Leute Cannabis bekommen, weil es immer noch zu schwierig ist, weil es auch in der Medizin immer noch zu schwierig ist, ranzukommen und so weiter. Und dementsprechend sagen, glaube ich, auch alle Experten, die ich kenne, da wird jetzt nicht viel von dem bei der derzeitigen Gesetzeslage, wenn es so durchkommt oder dann nochmal runtergewässert, wird nicht viel vom illegalen Markt eingedämmt, was kein Argument ist dagegen ist. Das wäre dann immerhin ein erster Schritt, da mal dahin zu kommen, dass wir irgendwann mal den Markt eindämmen können. Aber auch mit den Modellprojekten wird da nicht viel gemacht. Aber, das muss man auch dazu sagen, ich denke, wir hätten doch wenigstens die Chance für viele Menschen, die dann auch in den Clubs sind, zu sagen, wir kommen an sauberes Cannabis, gut produziertes Cannabis ran. Wir haben eine Wahl. Wir hätten in der Gesellschaft, glaube ich, und auch bei den Ärzten eine viel größere Akzeptanz, wenn Cannabis mal aus dem Betäubungsmittelgesetz rausgenommen wird und wenn dann auch Ärzte sagen, boah, ich brauche jetzt keinen Betäubungsmittelblock mehr, um das zu verschreiben und ich habe diese ganze, also hängen ja eine Menge Sachen dran, die für die auch, also von der Wahrnehmung, aber auch einfach von der Papierarbeit und so weiter, die für die komplex sind. ich glaube, das würde einen großen Unterschied machen in der Gesellschaft und könnte dann auch dazu führen, dass wir da einen ganz anderen Umgang damit finden. Das heißt also auch kleine Änderungen, die jetzt kommen werden, denke ich, werden uns schon einen Weg weisen. Wir dürfen nur nicht die Hoffnung jetzt zu hoch hängen, dass wir ab nächsten Jahr den Schwarzmarkt um 15% eindämmen. Das wäre schön, aber ich befürchte, das wird noch nicht der Fall sein. Aber wir machen, glaube ich, einen großen ich hoffe, dass es ein großer Schritt wird.
Besteht die Gefahr, dass wir bei Säule 1 hängen bleiben? Weil ich denke mal, so wie sich das im Moment aussieht in der Politik, rechne ich nicht damit, dass die Ampel bei der nächsten großen Wahl nochmal so gewinnen wird. Was dann?
Die Gefahr besteht auf jeden Fall und es besteht auch die Gefahr, dass da Teile wieder zurückgedreht werden in irgendeiner Form irgendwann. Ich habe das medizinisch gesehen, dass sich teilweise auch Bedingungen verschlechtern können. Also als das Cannabis-Gesetz kam in Deutschland, war es dann auf einmal, vorher gab es, also vor 2017 gab es 1000 Patienten, die über eine Ausnahmegenehmigung von der B-Pharm Cannabis bekommen haben. Die haben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 16 € gezahlt pro Gramm oder sowas in der Richtung. Mussten es natürlich selber bezahlen. Da war die Krankenkasse, soweit ich weiß, in der Regel nicht involviert oder überhaupt nicht involviert. Danach kam dann das neue Gesetz und auf einmal haben die ihre Lizenzen verloren, die sie hatten, mussten einen neuen Antrag stellen. Das sind dann, da reden wir ja von schwerkranken Menschen, die teilweise dann irgendwie verzweifelt Ärzte gesucht haben, wo sie neu irgendwie das Verfahren angehen können. Dann haben die 21 € pro Gramm gezahlt, weil sich es unter dem neuen Gesetz erstmal extrem verteuert hatte und die Krankenkasse hat ihren Antrag abgelehnt. Also das, ich sehe auch jetzt in der jetzigen Gesetzeslage, dass man da dann wiederum irgendwelche komischen Fallen einbauen kann oder dass sich das eben unter einer neuen Regierung dann auch zurückdrehen kann. Ich glaube, das hängt sehr stark vom internationalen Kontext ab. Natürlich auch, was in den USA passiert. Ich habe viel gesehen auch in den letzten Jahren, dass natürlich in sehr viel auch getrieben wird von der Wirtschaft, ganz einfach. Wenn dann Wirtschaftsfeld entsteht um uns rum und dafür Milliarden gehandelt wird, Cannabis, also das ist ja zum Beispiel auch mit medizinischem Cannabis hier im Moment eine große Diskussion. Man hat den Firmen erlaubt, man hat nur 4 Firmen erlaubt, hier bei der Ausschreibung der B-Pharm mitzumachen und in Deutschland anzubauen. Und da sind natürlich jetzt die Rufe laut, dass man sagt, hey, das müsste man eigentlich mal anders regulieren, dass da mehr Firmen teilnehmen können und so weiter, weil uns da ein großer Markt entgeht, auch in Deutschland. Und
hieß es nicht mal so, dass man eigentlich bei einer richtigen Legalisierung war doch mal von, weiß nicht, 5 Milliarden Euro jährliche Steuereinnahmen die Rede, ne, die die Regierung hätte machen können, wenn sie das so durchgezogen hätten, wie sie es ursprünglich vorhatten, bevor sie gemerkt haben, oh, die EU, die steht uns da im Weg.
Du sprichst die Studie vom Haukamp.
Wahrscheinlich ist
Haukamp,
das,
ja. Glaube ich, heißt er, Professor Haukamp. Ja, ich denke, dass wir in der Größenordnung auf jeden Fall sprechen. Und wir müssen natürlich auch darüber sprechen, dass wir dann nicht nur Steuereinnahmen anders haben, sondern wir haben auch eine Entlastung vom Justizsystem, was meiner Ansicht nach dringend notwendig wäre. Wir haben echt andere Probleme und das siehst du dann natürlich auch auf der Seite der Polizei. Also ich habe Leute, die mir schreiben, ich habe Polizisten, die mir schreiben, sagen, hey, das ist toll, was du schreibst, das müsste verbreitet werden und dieser ganze Quatsch, die finden es auch selber als belastend, jemand dann hops nehmen zu müssen, der irgendwie 10 Gramm verkauft oder so. Da würde man natürlich auch viel ändern können. Dann könnte man natürlich auch sehr viel mehr gesundheitlich für Leute tun, die dann tatsächliche Probleme kriegen und so weiter in der Aufklärung. Also da wäre schon eine große gesellschaftliche Erleichterung und Ersparnis möglich. Und meiner Ansicht nach auch im medizinischen Bereich, also die Cannabis-Behandlung ist unter den jetzigen, also wie es kommt, also die war noch teurer jetzt am Anfang des Gesetzes, als die Apotheken noch 100% draufschlagen durften. Inzwischen wird das Cannabis immer billiger. Und bei manchen, also ich denke, dass wir da auch sehr viele Menschen, die im Moment schwer oder gar nicht zu behandeln sind, weil denen einfach die Medikamente fehlen, also die wirksamen, dass wir die wieder ins Leben bringen können, bessere Lebensqualität bringen können, dass die wieder gehen können, dass sie wieder aus der Depression rauskommen und so weiter. Und da hängen ganze Familien dran. Also Gesamtgesellschaft, das sind Faktoren, die sind ja in der Regel gar nicht einberechnet. Ja. Und ich glaube, die Gegner würden jetzt sagen, ja, Moment mal, aber die Hälfte der Gesellschaft wird eben kriegt dann Schizophrenie und die werden alle süchtig und so weiter. Und tut mir leid, aber Gefühle, die wir auf Basis von unserer, zumeist Gefühle, die wir auf Basis dieser Mythen haben, aber evidenzbasiert ist das nicht. Also wir sehen das nicht und wir haben international die Zahlen. Wir sehen, dass es nicht passiert in Kanada. Wir wissen, dass es nicht passiert ist in Holland. Und wir haben keinen Grund zu glauben, dass es in Deutschland passieren wird.
Ja, also jetzt gehen wir mal davon aus, im besten Falle zumindest wird die erste Säule verabschiedet und irgendwann Anfang nächstes Jahr oder so ist es zumindest kein Problem für jeden interessierten deutschen Konsumenten, sich das Cannabis am besten sogar selber anzubauen, weil dann weiß ich ja ziemlich genau, was ich habe. Dann kann ich auch überlegen, ob ich sag mal, mit Bio-Dünger dünge oder nicht. Ich weiß ungefähr, welche Sorte ich kaufen kann. Also dann habe ich eine ganz gute Kontrolle, zumindest schon mal über die Sorte und damit auch ungefähr, was drin ist an Wirkstoffen. Ich kann, das ist ja schon mal toll. Das heißt, dann kann ich mich ja wirklich mal mit der Kunst des Highs beschäftigen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt mal endlich machen.
Herzlichen Dank, Dr. Sebastian Schulz, a.k.a. Dr. Sebastian Marinkolo, für diese erste Episode, die uns schon sehr, 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 sehr viel neues Wissen gebracht hat. Wirklich super erklärt. Ganz fantastisch. Und ja, wie wir eingangs schon erwähnten, in 14 Tagen geht es dann weiter mit der Kunst des Highs. Ne? Wie kann ich mit Cannabis nicht nur stoned in der Ecke liegen, sondern kreativ sein, Erkenntnis gewinnen, guten Sex haben, etc. pp. Das erklärt uns alles nächste Woche. Ich habe das mit dem Sex mal erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob wir da die Zeit darüber geredet haben. Aber das ist ja ganz cool, weil die Leute hören dann, weil Sex sells.
Ja, ja, so ja, ja. Ja, ja, stimmt, stimmt.
Links, eben wie immer in den Shownotes auf unserer Website. Ja, und bis dahin, sag ich mal, möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste. Und
tschüss.